Okay, ich laufe.
Ich sitze.
Sehr lustig, ey. Ja, herzlich willkommen zu Viele Wege führen nach Om.
Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gary Streberg.
Und wir begrüßen euch heute zur 22. Episode unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Und diese Folge hat den Titel
Der Weg des Buddha.
Oho, ja, das klingt doch schon mal sehr interessant. Oder nicht, Gary?
Ja, ganz genau. Also wir haben uns gedacht, wir nehmen uns heute mal den Buddhismus vor, so als Glaubensrichtung oder Lifestyle-Produkt oder vielleicht Therapie. Man weiß es nicht.
Oder spirituellen Pfad oder alles zusammen. Auf jeden Fall ist das unser erster, ich sage mal, so traditionell klassischer Weg nach nach 22 Folgen, ist mir so aufgefallen.
Genau,
Wir haben
genau.
uns noch gar nie so mit den großen Wegen, Christentum, Islam, Buddhismus und so weiter beschäftigt. Und jetzt, ist sicher alles mal angeklungen, aber wir haben das noch nie so ganz genau uns mal angeguckt. Und ja, fangen wir mit dem Buddhismus mal an.
Das ist ein guter Einstieg, finde ich
Genau.
auch. Genau, und dafür habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was es denn hier bei uns im Ruhrgebiet so gibt. Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass so als Information schon mal, dass es eigentlich in jeder größeren Stadt ein buddhistisches Zentrum gibt. Ich habe mich dann für das buddhistische Zentrum in Essen entschieden. Also das ist hier keine 15 Minuten, Autominuten entfernt von uns. Und da haben wir getroffen die Judith und den Rainer.
Genau. Ich fand, das war ein sehr ausführliches und auch sehr informatives Gespräch mit den beiden. Sind ja eher ganz junge Leute noch, also noch nicht ganz so lange dabei, aber schon sehr versiert und ja, war ein sehr schönes Gespräch. Und ich hoffe, dass unsere Hörer genauso viel Spaß dabei haben und auch genauso viel interessantes Wissen draus ziehen, wie wir das getan haben.
Genau.
Da sagen wir doch einfach mal gleich, ach so, ganz kurz, bevor wir es vergessen, wer nach dem tollen Gespräch nämlich abschaltet und nicht mehr hört, wo man uns finden und irgendwie Feedback schicken kann, den weisen wir wie üblich auf unsere Facebook-Seite Viele Wege führen nach Om hin. Alles ein Wort, Ü natürlich als UE geschrieben. Das gleiche gilt auch für unsere Website www.vielewegeführennachom.com. Und ja, dann gibt es uns noch bei Twitter. Ich glaube, ich bin da irgendwie Roland Heep oder
Ja,
so.
von
Ich weiß
Zeit
gar
zu
nicht
Zeit
genau.
bin ich da auch ab und
Genau,
zu mal,
und
ja.
Roland@mondo23 ist auch eine E-Mail-Adresse, die man gerne benutzen kann, um uns Lob und Tadel zu schicken. Den Tadel ignorieren wir meistens, den Lob hängen wir uns groß hier an der Wand auf und gucken uns den täglich an. Und wir würden uns natürlich auch immer wieder freuen über eine kleine Kritik oder ich meine natürlich eine Rezension, eine möglichst positive natürlich, bei iTunes.
Ja, obwohl, da dürfen wir uns ja schon mal bedanken beim Stefan. Der hat eine
Richtig.
sehr, sehr schöne Rezension geschrieben. Danke dafür, Stefan.
Ja, vielen Dank. Genau, das fand ich auch sehr nett. Und wenn ihr euch da einreihen wollt, dann klickt doch einfach mal bei iTunes im iTunes Store unter Podcast auf unsere Seite. Da werdet ihr sehen, da kann man ja dann auch was schreiben oder man kann Sternchen geben oder sowas. Das freut uns immer. Wir haben ja dann doch noch Egos, die wir zwar versuchen zu transzendieren, aber ja, versuchen ist, glaube ich, das Stichwort in dem Zusammenhang. Naja, anyway, ich würde mal sagen, ansonsten
Steigen wir jetzt mal
Wassermarsch.
voll ein.
Genau, genau. Viel Spaß.
Vielleicht stellt ihr euch selber mal vor.
Ja, ich bin Judith, ich bin 34. Ich arbeite hier im Zentrum seit letztem Jahr September sozusagen als Vollzeit-Buddhist. Praktiziere jetzt so den Buddhismus hier in dem Zentrum seit 2000 und Anfang 2010.
Okay.
Genau, und ich bin Rainer, ich bin 24 Jahre alt und komme jetzt seit knapp 3 Jahren hier ins Zentrum. War das erste Mal auch hier mit einem Kurs von der Uni. Und ja, seitdem komme ich auch hier regelmäßig hin und mache ja auch ganz unterschiedliche Sachen auch mit.
Der eine oder andere kennt das vielleicht, aber gibt auch genug Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was Buddhismus ist. Also zumindestens mal so ganz kurz, vielleicht einer von euch beiden in so ein paar Sätzen, wo kommt das her? Wo geht das hin? Nee, das wissen wir nicht, aber ne?
Okay. Buddhismus ist, ich würde es mal, eine Glaubensrichtung könnte ich das vielleicht nennen. Also es gab einen Mann ungefähr 2500 Jahre her, der ein ganz normaler Mensch war, so wie wir alle hier jetzt gerade. Und der durch bestimmte Praktiken und eine bestimmte Lebensweise sich ja in einen Zustand gebracht hat, den man Erleuchtung nennt. Mhm. Und in dem Zustand sagt man, dass er die Welt so gesehen hat, wie sie wirklich ist, weil wir die Welt nicht so sehen, wie sie wirklich ist, weil wir begrenzt sind auf unsere Sinne, auf unseren Körper, auf unseren Geist. Und dann ist daraus, also das war ja dann noch kein Buddhismus, also der hat das nicht erfahren und hat dann gesagt, so, das ist jetzt Buddhismus, Stempel, Religion und so, und dann war es das, sondern der hat einfach, war der erstmal sehr verzweifelt, weil er gedacht hat, soll ich das irgendwie, wie soll ich das jemandem erklären? Das ist eigentlich nicht beschreibbar, ne? Also der Zustand der Erleuchtung ist nicht in Worte zu fassen. Und weil es halt etwas Erlebtes ist. Und dann hat er aber Menschen getroffen, die das schon verstanden haben und die gesagt haben, hey, wir sehen, du hast irgendwas Besonderes erlebt, du hast eine Weisheit, die andere nicht haben, und du, ne, gib das weiter. Und die Leute kamen und haben, also die kamen zu ihm, und dann hat er gelehrt, ja, diesen buddhistischen Weg gelehrt, sag ich mal, den nennt man Dharma, den Dharma gelehrt. Und irgendwann, viele, viele Jahre später, hunderte von Jahren später, hat man das angefangen aufzuschreiben. Also das hat sich dann so weitergegeben, selbst nach dem Tod des Buddha, dass der ist auch ganz normaler menschlichen Tod gestorben halt, Parinirvana heißt das. Und ja, dann haben Leute angefangen, das aufzuschreiben, und irgendwann hat man das dann Buddhismus genannt. Also selbst in diesen Zügen, also ich denke, das ist halt so was Westliches auch, ne, dass irgendwie das so einen Namen haben muss. Ich glaube, in Indien musste das nicht unbedingt einen Namen haben.
Hm. Ja. Also dann war der Buddha eigentlich kein Buddhist. Also
Buddha, genau, der Buddha war eigentlich kein Buddhist. Er war Buddha heißt eigentlich, also Buddha ist, der hieß auch anders, war er, ne? Der hieß Siddhartha Gautama, der erste, der Buddha. Und Buddha heißt eigentlich so viel wie Erleuchtung. Also jemand, der Erleuchtung erlangt hat, nennt man einen Buddha. Also es kann jetzt auch noch einen zweiten, dritten, vierten Buddha geben. Also Leute, die Erleuchtung erlangt haben, nennt man Buddha. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Bezeichnung nur für diesen einen Mann, der das erreicht hat. Aber wir, klar, wenn wir von dem Buddha reden, meinen wir den historischen Siddhartha.
Mhm. War ein Königssohn oder so, ne?
Ja, sowas wie eine Fürstenfamilie. Nicht König, aber so eine Fürst, relativ reiche
Familie. Aber aus reichem Hause.
Ja, ja, genau. Ja.
Was hat denn den Siddhartha überhaupt auf den Weg gebracht, dass er sich gedacht hat, irgendwie... ich muss mich mal in Richtung Erleuchtung bewegen. Genau. Oder wahrscheinlich wusste er das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Nein, genau.
Mir gerne nach war es so, dass er in diesem Fürstentum groß geworden ist, was ziemlich beschützt war. Also der ist ein großes Grundstück gewesen, wo er Leid erstmal nicht kennengelernt hat. Also es wird auch so ein bisschen von ihm ferngehalten wohl. Und hat da so eine Kriegerausbildung auch wirklich, also kämpfen gelernt und sowas. Schreiben und Lesen übrigens nicht, finde ich auch interessant. Man so einfach so im Kopf zu haben, der Buddha konnte wahrscheinlich weder lesen noch schreiben. Das finde ich interessant. Naja, und irgendwann hat er geheiratet, hat auch einen Sohn bekommen und hat sich dann aber irgendwann doch so mal gefragt, was ist denn außerhalb dieses Fürstentums? Was geht da draußen so ab? Und hat dann seinen Kutscher gefragt, ob er mit ihm mal nach draußen fährt. Und das hat er auch gemacht dann. Ich weiß gar nicht, wie alt er da war, schon so. Anfang 20 oder so?
Mitte 20, ja.
In Reiners Alter spannte er die Pferde vor die Kutsche.
Okay, wie lange hat er dann gebraucht? Dann kannst du ungefähr ausrechnen.
Genau, setz dich nicht unter Druck, ne? Und dann gab es, man sagt, 4 Ausfahrten. Und in der ersten Fahrt mit dieser Kutsche hat er einen alten Mann gesehen und war sehr bestürzt.
Die er vorher noch nicht gesehen hat.
Genau, er kannte diesen, natürlich hat er mitgekriegt, seine Eltern auch älter werden, aber so in Indien zu der Zeit einen alten Menschen zu sehen, ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Also es sah halt dann, naja, er hat jemanden Altes gesehen, der so ein normales Leben irgendwie, oder vielleicht mit einem Krückstock, also so Leid wahrgenommen bei dem. alten Menschen und hat dann irgendwie gefragt, was denn mit dem passiert ist. Und dann sagte der Kutscher, naja, der ist alt geworden. Und dann fragte sie da, ob das jedem passiert. Und er sagte, ja, das wird dir auch passieren und auch deinen Eltern und auch deinem Sohn. Und das hat ihn, ja, sehr
bewegt. Er hatte auch Kinder.
Bewegt. Er hatte einen Sohn.
Oder einen Sohn. Mhm.
Ja, genau. Und das ist dann quasi viermal passiert, einmal war es ein alter Mann, den er gesehen hat, in der nächsten Kutschenausfahrt war es dann ein kranker Mann und dann in der dritten war es ein toter Mensch, der so da gerade zur Verbrennung getragen wird, ne? Also so wie das in Indien damals war. Und das hat ihn sehr mitgenommen und hat so diese Frage, wofür? Ne? Wofür und gibt es nicht einen Weg aus dem Leiden? Also gibt es einen Weg aus dem Leiden? Das wurde dieser Wunsch irgendwie was zu finden, was für Menschen aus dem Leiden führt, dass der Wunsch wuchs halt in ihm. Und bei der vierten Ausfahrt sieht er einen Asketen, einen Bettelmönch, was damals in Indien auch völlig normal war. Es gab unglaublich viele, die auf der Sinnsuche waren. Sprich, die haben in die Hauslosigkeit gegangen, haben sich die Haare abrasiert und alles hinter sich gelassen und haben ein Mönchsleben angefangen zu führen. Also das war schon normal dort zu der Zeit. Und naja, er wusste, seine Eltern wären da jetzt nicht so begeistert von, wenn er das macht, und seine Frau wahrscheinlich auch nicht. Und ist dann der Legende nach nachts wirklich aufgebrochen und geflüchtet aus dem Fürstentum und hat sich die Haare abrasiert und seinen Schmuck abgelegt und eine Robe zusammengeschustert irgendwie und ist dann in die Hauslosigkeit gegangen.
Hat also wirklich auch alles hinter sich gelassen. Familie, Heimat, ja. Zuhause, was auch immer, Reichtum, ja. Der war ja reich, ne? Also wohlhabend, ja. Auf jeden Fall. Hm. Okay. Ist er ja jemals zurückgekehrt?
Ja, also er ist nicht in seine
natürlich Mutter, nicht in das alte Leben per se, aber nochmal zu den Leuten oder hat er seine Familie nochmal wieder gesehen?
Seine Mutter war, glaube ich, schon gestorben, die ist kurz nach der Geburt gestorben, aber seine Frau ist nachher eine der ersten buddhistischen Nonnen auch geworden. In dem
Was war so das Grundlegende, was der Buddha dann auf seiner Reise für sich entdeckt hat?
Ja, also er hat ja erstmal versucht, wirklich als Asket zu leben, also auch die Praktiken damals zu üben. Das heißt, möglichst wenig essen, teilweise auch tagelang fast gar nichts. Und auch einfach den Körper zu peinigen, weil früher hat man wirklich gedacht, auch die Asketen im Hinduismus auch, dass der Körper halt ein Hindernis ist und der muss halt ausgelöscht werden. Und der Buddha hat das wirklich auch bis zur Spitze getrieben und auch wirklich war auch sehr bekannt dafür, dass er sehr hart auch mit seinem Körper umging. Dann war er fast kurz vorm Sterben eigentlich, weil er sich so an die Grenze gehungert hat, hat er dann gesehen, ja, irgendwie bringt das nichts, es hilft ihm irgendwie nicht weiter. Und dann hat er gesagt, gut, dann gebe ich das jetzt auf und fange wieder was zu essen an. Und da war natürlich dann auch, dass die anderen Leute gesagt haben, die haben sich erstmal von ihm abgewendet. Ne? Weil das macht man ja eigentlich nicht, weil er war ein sehr berühmter Asket und jetzt auf einmal hört er damit auf.
Fängt er an zu essen, sowas. Genau, auch.
Ja. Genau, und er hat dann sozusagen über Meditation seinen eigenen Weg gesucht. Und deswegen nennt man ja auch heute noch den Buddhismus den mittleren Weg. Also zwischen totalem Hedonismus und Reichtum, wo er auch rausgegangen ist, aber auch nicht Asketentum und sozusagen seinen Körper fast bis an...
Misshandeln.
Genau, misshandeln schon.
Ja. Und du sagst gerade Meditation, das war halt so seine Hauptpraxis, kann man das so sagen? Hat er noch, also das ist ja auch das, man kennt das ja auch, ich meine, jeder hat ja schon mal irgendwelche Bilder von buddhistischen Mönchen gesehen oder so, also das Meditieren, das setzt man ja auch eigentlich quasi gleich mit dem Buddhismus. Und das war aber auch schon ganz von vornherein die Praxis von Gautama, bevor er dann irgendwie, und hat er die selbst entwickelt? Wie weiß man da was drüber? Also wie das so entstanden ist? Oder, weil ich meine, Meditation gab es zu der Zeit sicher schon als Praxis per se. Ich glaube, die gibt es schon wahrscheinlich, seit es Menschen gibt, aber die ist ja immer unterschiedlich. Und hat er da seine eigenen Sachen entwickelt? Und
ich glaube, dass er, also Meditation, genau, gab es vorher ja auch schon, im Hinduismus ist das auch, und auch selbst im Christentum finden wir ja Meditation und Meditation.
In allen Religionen, ehrlich gesagt.
Eigentlich, ja. Genau. Und ich glaube aber, dass diese bestimmte innere Haltung dabei vielleicht eine andere war, als wenn jetzt jemand seinen Körper als Hindernis sieht. Also wenn ich jetzt meditiere und ich sehe meinen Körper als Hindernis, dann entwickle ich so eine Art Hass und Ablehnung meinem Körper gegenüber. Und was der Buddha, glaube ich, durch dieses Asketensein verstanden hat, ist, dass Hass nicht zur Überwindung von Leiden führen kann, sondern eben ins Gegenteil, ne? Sondern ins Leiden noch mehr hineinführt. Also er hat einfach verstanden, in dem Moment, wo er seinen Körper hasst, wird es zu Leiden führen und sogar in den Tod hineinführen. Und das bringt jetzt nichts von. Irgendwie.
Ne? Von Tod, dann genau, hat man nichts gelernt.
Hat er auch nichts von, genau.
Schlecht.
Und hat sich dann, also der Geschichte nach, hat er sich dann irgendwann unter diesen Baum gesetzt, den Bodhi-Baum, den Erleuchtungsbaum, und hat gesagt, er meditiert jetzt, also er sitzt jetzt so lange da, bis er irgendwie die Lösung gefunden hat. Und offensichtlich ist er in eine so, so tiefe Meditation geraten und er sich selber hineingebracht, dass er, ja, dass er Erleuchtung erlangt hat. Was da genau zu geführt hat, kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen. Ne? Also jeder, der so ein bisschen meditiert, weiß auch, es gibt, also man kann Bedingungen schaffen, die günstig sind, wie ne, in einem ruhigen Raum, ohne Bohrschlaghammer. Und das ist erstmal förderlich, aber es ist nicht der Grund dafür, dass man eine tiefe Meditation, also muss nicht sein, nur weil ich einen schönen Raum habe, wo es ruhig ist und dann eine Buddha-Figur sitzt und ein paar Kerzchen und ein Räucherstäbchen, dass ich dann in eine tiefe Meditation reinkomme. Ne? Das muss ja nicht sein. Es kann auch sein, dass ich irgendwo in, was weiß ich, mitten in einer Großstadt, wo es laut ist oder so, da vielleicht sogar eine bessere Situation habe.
Ja klar, man kann, wie du sagst, man kann immer nur die Voraussetzungen, ein bisschen wie im Garten, man kann den Boden gut bestellen, man kann schön gießen und so, aber ob jetzt nun wirklich was sprießt oder nicht, da hat man ja keinen Einfluss drauf.
Ja.
Also ich kann mich noch erinnern, es gibt ja einen Film mit Keanu Reeves.
Little Buddha,
genau. Und da weiß ich noch, dass ich damals eine Szene war, halt.
John Wick,
das war nämlich speziell diese Szene, wo der Buddha unter dem Bodhi-Baum saß. Und da hat er irgendwie so ein, ich weiß nicht, war es jetzt ein innerer Kampf oder so. Es war natürlich in dem Film, war es alles sehr, sehr mythisch und so. Und und da hat er doch praktisch die Erleuchtung erlangt oder so. Ne? Das,
genau.
Von was wurde er denn da noch nicht angegriffen? Ja, doch, angegriffen.
Mara.
Ja,
Mara steht, also symbolisch wird Mara oft dargestellt als ein Dämon. Mhm. Also der will den Buddha abhalten, dieser Dämon, von Erleuchtung zu erlangen. Wenn man... Aber also das ist dann wieder so ein Bild, wo man sagt, naja, wie kommt jetzt so ein Dämon, ich glaube nicht an Dämonen oder was. Aber eigentlich steht Mara für den niedrigeren Geist, sag ich mal. Also für all das, was uns in Meditation irgendwie ablenkt und wo wir, naja, wo wir schon auch zwischendurch kämpfen gegen. Ne? Wo wir sagen, also das sind so negative Sachen wie, ja, der Buddha sagt, das sind Gier, Hass und Verblendung, die drei Wurzelgifte. So, und und das ist eigentlich Mara. Ne? Der schickt dann irgendwie seine drei Töchter, die dann so bauchtanzmäßig vor ihm tänzeln, nach dem Motto so, ne? Wir halten dich jetzt zwar davon ab, du kannst jetzt hier nicht, ne, Erleuchtung erlangen und so. Und das wollen wir nicht. Ja.
Also eigentlich die Ablenkung des Niederlanden.
Genau, es sind die Ablenkungen, seine eigenen Ablenkungen, und gegen die er da kämpft.
Ja, und Mara hat dann auch nachher seine Armeen losgeschickt, und die stehen auch so sinnbildlich eigentlich für Zorn und Ängste, alle diese destruktiven Emotionen, die wir auch in uns selbst haben. Da wird dann auch erzählt, dass halt der Buddha dann wirklich da saß und dann auch Pfeile, die angeschossen kamen, sich dann in Blütenblätter verwandelt haben, vor ihm auf den Boden gefallen sind, was so ein bisschen versinnbildlicht selbst sozusagen diesen Armeen hat er Freundlichkeit entgegengebracht.
Ja, und dass sich das auch auflöst dann in der Meditation. Ne? Also dass diese negativen, in Anführungszeichen, Emotionen in der Meditation dann auch sich verwandeln können, oder?
So. Das ist auch so ein bisschen so transformierende, transformierende Kraft der Meditation, genau. Was allerdings nicht heißt, dass manchmal erwarten Leute, dass in der Meditation dann alles, also irgendwie alles so schön ist. Ne? Also nee, das auch nicht, habe ich noch nicht gehabt.
Ja.
Aber dass dann alles schön ist in der Meditation. Oder dass man, wenn man länger meditiert oder buddhistische Praxis praktiziert, dass es dann, dass das Leben irgendwie vom Leid frei wird, dass einem das nicht mehr passiert oder dass man nicht mehr wütend ist oder so und dann rumrennt wie so ein emotionsloser Eisklotz oder so, was ja auch nicht erstrebenswert ist. Und das Das ist es aber eben auch nicht.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, finde ich nämlich auch. Also wenn ich jetzt in der Meditation bin, dann werde ich eher bewusst für all diese Dinge, aber sie guckt sie mir an und sie sind trotzdem noch da. Mhm. Ne? Und auch in der Meditation selber können ja auch sehr unangenehm, ich meine, alles, was dem Buddha passiert ist, ne, ich sage jetzt mal die Pfeile oder die Dämonen, die können ja auch, oder was es können, in der Meditation werden sie auf jeden Fall früher oder später auftauchen, sonst ist es nicht besonders effektiv, glaube ich, oder?
Ja.
Außer man ist super, weiß ich nicht, man ist schon erleuchtet und die Dämonen gibt es schon alle nicht mehr. Aber habt ihr das auch, also fahrt ihr das, wie ihr macht, du hast jetzt gesagt, seit 2010
bist du hier, ich in dem Zentrum,
aber du meditierst schon länger.
Ja.
Auch diese spezielle buddhistische Form der Meditation? Oder nee, hast du?
Ich habe angefangen mit Yoga, als ich so 19 war ungefähr, 19, 20. Und da gehörte das mit dazu, dass man am Anfang nicht nur Entspannung, sondern dann auch wirklich so eine meditative Technik, sage ich mal, gemacht hat. So Ausdehnungsmeditation und sowas. Und ja, da habe ich... Dadurch habe ich zum ersten Mal überhaupt meinen Geist beobachten können. Also überhaupt so diese Möglichkeit wahrzunehmen, so, wow, was geht da oben alles ab in meinem Kopf? Das ist, da ist Fernsehen ja nichts gegen, ne? Also nicht mal Hollywood. Also das ist wie so ein Vorhang geht auf und plötzlich siehst du lauter Dramas ablaufen. Und erstmal bin ich noch ziemlich drin gewesen, auch in diesen Theaterstücken, den ich das mache, Filmen, die so abgehen, und habe das Gefühl gehabt, ich bin hier so ein Actor und kann das gar nicht entscheiden, in welche Richtung es geht. Ja, und so nach und nach gelingt es aber, wie du gesagt hast gerade, ne, so das zu beobachten. Und irgendwann kommt so ein Punkt, wo man merkt, naja, ich habe schon Einfluss, ne, geht schon. Ich schreibe das Drehbuch mit selbst. Ja.
Das ist dieses, an dieser Stelle kann ich das ganz kurz erwähnen, es gibt ja diese Kommunikationstechnik NLP und die ist ja in den 60ern entstanden und die Leute, die das entwickelt haben, damals in Amerika, das waren ja Hippies praktisch und die geben das auch ganz offen zu, dass sie sich mal hier aus der Psychologie bedient haben und da aus dem Buddhismus und so. Und weil da gibt's auch diese Technik des Dissoziierens, dass man sich halt ein Problem oder überhaupt so eine Situation, dass man sich aus einer Situation herausnimmt und das Drama, den Tanz praktisch von außen betrachtet, um das praktisch kleiner zu machen und besser analysieren zu können und so.
Ja.
Finde ich interessant.
Das gibt's nicht nur im NLP. Ich habe auch viele Jahre gearbeitet mit traumatisierten Kindern. Familiensystem und mit großer Teil dieser Traumatologie ist mittlerweile Imaginationsarbeit und sich erlebte Dinge. Erstmal übt man das mit positiven, aber im Endeffekt später auch die traumatischen Erlebnisse wie auf einem Bildschirmtechnik nennt sich das, anzugucken.
Ja, genau.
Und insofern das zu externalisieren, sagt man, ne? So das nach außen zu bringen und das. Im Endeffekt ist es auch Teil der buddhistischen Praxis.
Ja. Genau. Also, also schon über 2500 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar noch älter.
Soweit ich das sehen würde, ist das sogar ehrlich gesagt Teil jeder mystischen Praxis. Also das hast du auch in den mystischen Versionen von Islam und Christentum und so. Da ist es natürlich immer, oder selbst Eckhart Tolle, ne, aktuelleres Beispiel, jetzt oder Power of Now. Da geht es ja auch ums Präsentsein, sprich ums Jetztsein. Und da gehört ja auch immer diese Zeugenschaft so ein bisschen mit dazu. Also von dem her, ich denke mal, es ist ja auch egal, wer es erfunden hat. Weil es ist ja offenbar eine sehr wirkungsvolle Technik, sonst würde man die nicht seit ein paar tausend Jahren überall
praktizieren.
Genau. Jetzt ist das natürlich eine, wie wir gerade schon sagten, also vor 2500 Jahren hat das sozusagen Herr Gautama irgendwie für sich entdeckt und hat das dann irgendwie, aber erst hunderte von Jahren später wurde das so ein bisschen kanonisiert und aufgeschrieben und dann begannen andere Leute das nachzumachen oder zumindest irgendwie zu schauen, wie kann ich das übernehmen. Dann haben sich verschiedene Schulen gebildet und jetzt sind wir hier in Essen irgendwie,
genau,
trinken Essen Tee und wie... Seid ihr denn jetzt darauf gekommen, dass das für euch jetzt eine Praxis ist? Also eben, ne, so eine, auch man assoziiert das ja sehr stark mit dem asiatischen Raum, ne, weil jedes China-Restaurant hat da so einen Buddha stehen und so. Wieso ist das für euch jetzt? Was hat das euch in euch angesprochen? Warum das und nicht, weiß ich, wir sind ja eher im christlichen Land, könnte man genauso in eine Kirche gehen oder weiß ich nicht, in eine Moschee oder in eine Synagoge oder was auch immer. Also was ist jetzt genau hier so der Kick für euch gewesen?
Ich hatte mal versucht, darüber nachzudenken, wann habe ich eigentlich so die ersten Kontakte mit Buddhismus gehabt. Und ich kam einfach gar nicht drauf. Aber ich wusste schon immer so, ich hatte immer so ein Bild vom Buddhisten im Kopf, die immer glücklich sind, immer freundlich und total die Geduld haben und gar nicht gestresst. Und klar, hier im Westen gibt es einfach nicht so viele Buddhisten, die man einfach mal so auf der Straße trifft, so beim Weg läuft. Aber ich hatte dann mit 19 eine ziemlich schwere depressive Phase, wo ich dann aber auch die Chance hatte zu gucken, ich habe jetzt eigentlich die Chance, aus meinem Hamsterrad auszusteigen. Ich habe gesehen, dass so meine alten Verhaltensweisen nicht wirklich was gebracht haben, das lief immer nur wieder im Kreis. Hm. Und ich wusste schon, es kamen ja auch immer mehr Studien raus, dass Meditation da helfen soll. Hm. Und dann bin ich sozusagen über Meditation hier auch ins Zentrum gekommen und habe dann aber auch gemerkt, als ich jetzt immer weiter mit dem Buddhismus mich beschäftigt habe, dass ich schon auch die Ethik und die ganzen Grundlagen, die im Buddhismus gelehrt werden, eigentlich schon mein ganzes Leben lang versucht habe, danach zu leben. Also ich hatte immer schon so ein ethisches Grundverständnis, was erstaunlicherweise mit dem Buddhistischen übereinstimmt und so. Also das war so etwas ganz Natürliches, wo ich dann gesagt habe, ja, hier im Buddhismus fühle ich mich doch schon sehr zu Hause. Und das ist auch was sehr Praktisches, weil nichts ist schlimmer irgendwie, als dann in einer schwierigen Lebensphase zu sein und man kann nichts machen und da ist ein Schöpfergott, der irgendwie so alles in Kontrolle hat und man ist dem irgendwie ausgeliefert. Und der Buddhismus sagt da ganz klar, ja, hör mal, du bist gerade da und dort und es gibt dafür Ursachen, warum du gerade in diesem Zustand bist, aber es gibt auch eine Möglichkeit, da rauszukommen und es ist was sehr Praktisches und gibt wirklich für alle sozusagen Hindernisse, die man auch antreffen kann in Meditation, werden auch im Buddhismus angesprochen. Es gibt für alle sozusagen Hilfsmittel.
Also ein bisschen Self-Empowerment auch in der ganzen Sache, dass du sagst, okay, ich bin hier auch irgendwie ein bisschen Herr in Anführungszeichen in der Lage. Ich bin nämlich ausgeliefert dem, was ist.
Genau, Ja, weil das kennen wir eigentlich ja sonst so nicht. Ich glaube, vor allem im Christentum ist es ja eher dieses, okay, Gott wird sich schon dabei was gedacht haben und so, aber ich muss das jetzt ertragen. Und das ist im Buddhismus halt nicht so. Da können wir wirklich gucken, was mache ich eigentlich damit? Schiebe ich das vielleicht weg? Will ich das gar nicht haben? Oder erzähle ich mir dann im Geist immer weiter irgendwelche negativen Geschichten oder so? Und das Interessante ist jetzt, dass nach 2500 Jahren die Wissenschaft und die ganzen psychologischen Fachbereiche so langsam auch sich dem Buddhismus annähern und das sozusagen wiederentdecken, was der Buddhismus schon seit 2500 Jahren lehrt.
Viele interessante Themen, aber erzähl du mal erst noch ein bisschen, wie du da gekommen bist. Nee, war so toll, also waren gute Sachen, Mike. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen auseinandernehmen, aber genau. Wie ist das für dich gekommen?
Bei mir ist es ähnlich, nicht ganz leicht, aber es ist schon ähnlich, dass ich, als ich damals mit Yoga angefangen habe, habe ich dann auch irgendwann, also ich habe mich erst ein bisschen mit Hinduismus beschäftigt, weil Yoga oft auch so im Zusammenhang mit Hinduismus gebracht wird, zumindest da, wo ich es gelernt habe. Und habe dann gemerkt, oh toll, Spiritualität finde ich irgendwie super, das ist nochmal was ganz Neues, das kannte ich nicht so. Ich bin katholisch groß geworden, aber auch mehr so ein, na, nicht mal Weihnachtskatholiker.
Höchstens Ostern.
Ja, genau. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich stoße mich schon im Hinduismus an ein paar Dinge. Vor allen Dingen an das Kastensystem und an die Sicht auf Begriffe wie Karma und so. Das muss ich jetzt gar nicht erklären. Aber ich habe gemerkt, es passt nicht so ganz. Es gibt Teile, die mich faszinieren, die mich ansprechen, aber es ist auch nicht sowas, wo ich 100% sage, wow, da bin ich dabei. Ne? Mhm. Und dann habe ich so Anfang, Mitte 20 Bücher gelesen über den Dalai Lama. Oder vom Dalai Lama, nicht über den, vom Dalai Lama. Und während ich das so gelesen habe, habe ich gemerkt, Buddhisten, die sind meistens Vegetarier, weil die töten keine Tiere und so, bin ich auch, fühle ich gut. Also sowas. Und da gab es mehrere Elemente, wo ich immer gedacht habe, das machen Buddhisten, oh, das mache ich auch. Oder das denken Buddhisten, das tue ich auch. Und ich gedacht habe, ich scheine Buddhist zu sein. Das klingt auch cooler als katholisch. Und dann habe ich erst mal gedacht, ja, dann bin ich wohl Buddhist. Und habe mich aber nicht großartig weiter mit der Lehre beschäftigt oder so. Ne? Da habe ich gedacht, eine ethische Grundeinstellung, das scheint so Buddhismus zu sein, finde ich gut. Meditation und Yoga passt auch dazu, wunderbar. Und dann viel später halt bin ich hierher gekommen, und zwar nachdem Na, ich hatte immer das Gefühl, ich praktiziere so alleine. Ich bin so ein Bücherbuddhist. Also ich lese und lese, aber ich habe nicht wirklich Leute, mit denen ich mich da tief drüber austauschen kann oder so wirklich tiefer in die Materie. Kommt man alleine ja auch manchmal nicht. Und dann bin ich hier zum Tag der offenen Tür gegangen in das Trinatna-Zentrum in Essen, Ende 2009. Und hatte so ein bisschen Vorurteile. So, Leute, die immer ganz fröhlich sind und sagen, hallo, wie schön, willkommen im buddhistischen Zentrum Essen, wir sind immer alle ganz lieb hier. Und so war das aber gar nicht. Natürlich waren die Leute nett, aber es war halt wirklich so, dass man denken könnte, die haben die jetzt überall rausgepickt. Also man konnte gar nicht sagen, ein bestimmter Typ Mensch ist jetzt da, sondern das hat mir erstmal gut gefallen. Genau, dann bin ich darüber dann in die Studiengruppen gekommen, in den Grundkulakenkurs Buddhismus und habe erstmal so richtig gelernt, was bedeutet eigentlich Buddhismus und Buddhist zu sein. Und ja, damit habe ich mich, also ich merke das auch heute noch, dass ich so für mich sagen kann, ich bin so vom Herzen her irgendwie Buddhist. Also es ist so, ich sage ja, und es steht dem ja auch nicht im Weg, immer wieder das kritisch zu hinterfragen, weil gerade das ist ja gewollt, ne? Also alle Aussagen nicht so hinzunehmen, wie sie dastehen, sondern wirklich jedes Mal zu gucken.
Für sich selber zu überprüfen.
Genau, macht das. Also es ist sehr aktiv. Es ist kein passives Hinnehmen, sondern ein aktives.
Kein festes Dogma, ne?
Ja.
Wie jetzt.
Genau, es ist so, es gibt keine Verbote.
Nur Empfehlungen.
Genau, es gibt Empfehlungen. Es gibt die fünf Vorsätze und das, wo so viele Traditionen auch gleich sind. Und die Tradition hier ist ja auch nochmal was ganz Besonderes. Also die ist ja auch jung. Die ist ja.
Erzähl doch mal was darüber. Wie heißt die denn?
Triratna. Das ist die, genau. Wo du vorhin gesagt hast, so der NLP ist in den 60er, 70ern entstanden. Da musste ich direkt daran denken, weil diese Triratna, der Triratna. Orden ist auch in den 60ern erst entstanden. Und zwar durch unseren Ordensgründer Sangharakshita, muss sich kein Mensch merken, diesen Namen. Diese Namen sind echt. Also Sangharakshita ist Engländer gewesen, früher Dennis Lingwood, und ist nach Indien geschickt worden mit der Armee. Und das gefiel ihm natürlich eh schon mal nicht so gut, aber Indien gefiel ihm gut. Und vom Buddhismus her hatte er auch irgendwie schon Wurzeln, so hatte sich schon was angelesen. Und hat dann beschlossen, in Indien zu bleiben, nachdem er da seinen Dienst beendet hatte, dort zu bleiben. Er ist buddhistischer Mönch geworden in Indien zu der Zeit, was nicht einfach war, überhaupt da zu werden, weil in der Zeit war der Buddhismus in Indien so gut wie ausgestorben. Der ist ja jetzt gerade erst wieder dabei, sich also größer wieder zu werden, aber zu der Zeit gab es so gut wie gar keine Buddhismus.
Es ist ganz lustig, dass man den Buddhismus, also ich glaube, viele Leute gar nicht wissen, dass er aus Indien kommt. Sondern, wie gesagt, man hat das so mit Asien irgendwie im Blick.
Ich denke, der Dalai Lama ist dann eine ganz, das klar. Ist ja praktisch so der Elvis der Buddhisten, muss man da sagen. Und immer wenn man Buddhismus hört, hat man automatisch das Bild vom Dalai Lama im Kopf, den ja auch jeder... Ja, von Keanu Reeves. den ja auch jeder mag. Ich meine, Dalai Lama. Keanu Reeves vielleicht auch, aber... also ich mag Keanu.
Ja.
Aber den mag jeder und vor allem denke ich, dass da jeder mit... Buddhismus, Dalai Lama, okay. Tibet und überhaupt. Ja. Und danach kommt Richard Gere und dann kommt, weiß ich nicht, da kommt erstmal nichts. Aber das stimmt. Also ich denke, das ist also vielleicht nicht vielen Leuten bewusst, dass das tatsächlich aus Indien kommt.
Genau, und dann war aber der... war da in Indien, genau.
Genau, der ist dann wirklich auch in die Hauslosigkeit gegangen und hat da über 20 Jahre in Indien gelebt als buddhistischer Mönch. Ist vielen hohen tibetischen Lehrern auch begegnet, hat mit denen gemeinsam praktiziert, hat ganz viel bewegt, auch in Indien, ist in Indien auch ziemlich bekannt gewesen zu der Zeit, heute noch mehr wahrscheinlich, weil noch mehr konvertiert sind zum Buddhismus dort. Und irgendwann ist er noch zurück nach England gegangen, um zu gucken, was geht denn in England so buddhistisch ab.
Und das war in den 60ern jetzt von.
Das war in den 60ern.
Also er ist in den 40ern nach Indien gegangen, hat da 20 Jahre lang gelebt und ist dann in den 60ern nach England.
Ist dann in den 60ern zurück nach England gegangen und hat festgestellt, ja, Buddhismus gibt es in England, so ganz klein, auch, so, auch tibetischer Buddhismus, also die traditionellen Sachen. Und dann gibt es aber eine Menge buddhistische Philosophen, hat er das so genannt. Also Leute, die das zu der Zeit ja auch ganz, ganz normal war, so die sich über sowas unterhalten haben und philosophiert haben, aber dann nach Hause gingen und einfach so gelebt haben wie vorher auch. Ne? Also die haben in ihrem Handeln nichts aktiv geändert irgendwie. Die waren, die waren mehr so die passiven intellektuellen Buddhisten, sag ich mal. Und das hat er dann sich zur Aufgabe gemacht, sagen, okay, was er nicht wollte und was er gemerkt hat, was er nicht nur nicht will, sondern was auch nicht wirklich geht, ist, dass den Buddhismus aus einer anderen Kultur zu bringen und die über Europäer drüber zu stülpen. Also das, da hat er gesagt, das geht nicht so gut, weil das, ja, viele Leute, das so fremdartig ist, ne? Diese Rituale, die Bilder, die können da gar nichts mit verbinden. Und er hat gesagt, gut, dann gründe ich einen neuen Orden. Ich gründe eine neue Tradition, und zwar den westlichen Buddhismus. Und früher hieß das auch nicht Triratna, früher hieß das Freunde des westlichen buddhistischen Ordens, FWBO. Die Zeit der Abkürzung, FWBO. Und genau, und er hat dann diese Grundlagen aus den buddhistischen Traditionen, die er kennengelernt hat, die wirklich in jeder Tradition verwurzelt sind, die hat er da rausgenommen und hat gesagt, das ist die Grundlage, also hat er genommen und als Grundlage des FWBO, heute Triratnas, genommen und hat es dann quasi dazu Sachen gesetzt, die zu unserem westlichen Leben passen. Weil klar ist, dass hier jetzt keiner in die Hauslosigkeit wahrscheinlich ziehen wird. Und mit einer Robe in Essen von Haus zu Haus wandern ist wahrscheinlich auch nicht so. War auch in England damals nicht so. Selbst in der Hippie-Zeit war das wahrscheinlich nicht so das Ding, was die Leute wollten.
Ja, und was er halt auch gemerkt hat, als er in Asien auch unterwegs war und bei den verschiedenen Schulen auch gelernt hatte, dass selbst dort die Leute so allmählich den Buddhismus vergessen. Also die machen Rituale den ganzen Tag und verbeugen sich vor dem Buddha, aber dann, wenn man die fragt, ja, wer ist denn der Buddha, die können damit gar nichts anfangen. Also das ist so ein bisschen, ja, automatisch dort geworden.
Das ist so ein bisschen leere.
Genau, ein bisschen leer geworden. Und,
ne? Und interessant, so, ne? Weil genau. Das ist ja hier auch passiert im Christentum, das passiert eigentlich in allen, man hat das Gefühl, dass es passiert in allen Kulturen mit der eigenen Religion, früher oder später, und dann wenden sich viele dann aus der Kultur dann eben den anderen zu und entdecken die wieder neu und beleben die dadurch wieder neu. Ne? Und dadurch gibt es ja dann auch diese Verbindung. Das ist ja wirklich auch spannend. Was sind denn so die Grundlagen? Weil, wie gesagt, es gibt ja wie in jeder spirituellen Richtung zig verschiedene Varianten des Buddhismus. Ich glaube, mehrere große, aber müssen wir gar nicht so ins Detail gehen. Aber was sind denn so die von ihm identifizierten Grundlagen, wo man sagen würde, die sind überall drin?
Findet man im Namen schon wieder. Also Triratna bedeutet die drei Juwelen. Das ist die Zufluchtname, sagt man. Ich nehme Zuflucht zu den drei Juwelen. Und das erste Juwel ist der Buddha als Ideal der Erleuchtung. Also nicht als Gott, was er ja nicht ist und auch nie war, sondern als Ideal der Erleuchtung, was in jedem Wesen im Endeffekt steckt. Ne? Die Buddha-Natur. Also in jedem Wesen steckt das Ideal der Erleuchtung. Und die Figur des Buddha auf jedem Schrein ist eigentlich nur eine Erinnerung daran, dass ist das, was jeder von uns erreichen kann. Das ist das Ideal der Erleuchtung.
Also eher ein Vorbild, wenn man so will.
Ja, so eine Art Vorbild.
Vorbild, Erinnerung.
Genau, so. Ja, dieses Bewusstwerden, Gewahrwerden davon, dass das da ist, auch in mir. Und das zweite Juwel ist der Dharma. Der Dharma, ich habe schon mal gesagt, ist die Lehre, die der Buddha verbreitet hat, der Weg, der Weg aller Buddhisten. Ja, dazu gehört Meditation und aber auch ja, ethischer Lebensstil, diese Sachen, das ist so der Dharma. Und das dritte Juwel ist der Sangha. Und der Sangha ist die Gemeinschaft derer, die den Buddhismus praktizieren. Und im großen Sinne ist der Sangha alle Buddhisten auf der ganzen Welt. Im Kleinen ist das jeweils von derjenigen Tradition. Also wir haben unseren Triratna-Sangha, wir haben unseren Stadt-Sangha.
So, mich würde mal interessieren, wie viel Tradition gibt es eigentlich so? Gibt es da so eine feste Zahl oder wird das nur vermutet irgendwie?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht. Es gibt schon eine ganze Menge.
Aber die können sich ja eigentlich nicht alle so grundlegend unterscheiden, ne?
Naja, also diese drei Sachen haben schon alle gemeinsam.
Ja.
Das ist so das, was alle Traditionen auch vereint. Und dann
es gibt drei große oder überhaupt große Richtungen. Einmal das Hinayana, das ist das kleine Fahrzeug, was so oft im Südostasien ist. Auch
Fahrzeug?
Das kleine Fahrzeug.
Das klingt wie ein Sternbild.
Genau, richtig. Und das Mahayana, das findet man mehr so in China und das Vajrayana in Tibet. Aber selbst da in Tibet gibt es verschiedene Schulen. Mhm. Und der Dalai Lama ist jetzt auch nur der Vorsitzende von einer bestimmten tibetischen Schulrichtung. Und das Interessante ist dann wirklich, dass der Buddhismus so vielfältig ist, weil er sich so gut sich anpassen konnte an die verschiedenen Kulturen. Und und Triratna geht wieder zurück zu den Kernelementen, weil natürlich dann in China oft auch kulturelle Elemente aus dem chinesischen Lebensstil Einfluss hatten. Mhm. In Japan dieses Zen sehr ritualbelastet.
Genau, das kennen wahrscheinlich die allermeisten. Genau. Irgendwie Zen-Buddhismus, ne, das hat man so im Kopf. Das ist ein japanisches.
Genau, richtig.
Und in Bochum weiß ich zufällig, weil ich hatte ja natürlich ein bisschen recherchiert, was es hier so in der Umgebung gibt im Ruhrgebiet. Und in Bochum haben wir die... sind es die vier Diamanten oder sind es einfach nur die
Diamantweg?
Diamantweg.
Genau. Ah, ja. Genau. Ich weiß gar nicht so viel drüber. Ich habe ein paar Freunde, die da auch, die das, eine Freundin.
Aber das ist auch eine Tradition.
Das ist auch eine Tradition. Okay. Genau, die ist sogar auch relativ jung, ne? Ulm-Diedal gibt es da.
Ja, aber genau. Und vor allem, ich glaube, im Westen ist auch viel dieser tibetische Buddhismus auch sehr populär, weil das einfach auch ein bisschen esoterisch wirkt und sehr anziehend, diese Bilder und diese ganze Farbenpracht. Und man sieht ja heute mittlerweile in jedem Deko-Shop eine Buddha-Figur
sitzen.
Genau. Das stimmt. Und die Leute haben wahrscheinlich vielleicht gar nichts mit Buddhismus am Hut oder so. Das hat sich so ein bisschen eingeschlichen bei uns.
Ja. Schön finde ich mal der Buddha auf den Gästetoiletten in Cafés. Ne? Was macht der da?
Ja. Der erinnert dich auch an deinen jüngeren Buddha.
Ja, aber wie kommt das bei euch an? Ich meine, das ist ja so eine Trivialisierung. Ich meine, du kriegst ja nicht in jedem Dekoladen Kreuz.
Doch, gibt's auch. Aber meist umgedreht.
Achso.
Die können wir vorher wieder richtig.
Ja, sehen. Bei Gruftis vielleicht. Oder so.
Ich freue mich immer, wenn ich einen sehe, egal wo. Also, ja. Ist eigentlich.
Also, für dich ist das nochmal praktisch wie eine Erinnerung. Ah, ja, okay. Das ist.
Ja,
kann ich schauen, ja, genau.
Ja, und wenn ich die jetzt auch sehe, ich weiß dann auch, die Person weiß vielleicht auch gar nichts über Buddhismus, aber ich finde das ganz interessant, dass sich doch alle irgendwie von diesem Bild vom Buddha so angezogen fühlen, weil er einfach so eine Ruhe ausstrahlt und so ein, einfach so ein Glücklichsein.
Ich möchte mal eins klarstellen oder nachfragen. Es gibt doch da noch eine andere Figur, das ist dieser ganz dicke.
Ach so,
der dicke Buddha.
Nee, ja, ist das ein Buddha?
Gegessen hat.
Das ist ja Luis.
Der ist der schlanke
Buddha. Der kommt aus China, glaube ich, dieser dicke Buddha. Das ist ein chinesischer Glücksbuddha, nennt man den. Und den hat es wirklich gegeben, aber der war nicht erleuchtet. Das war also ein Meister. Also es war ein Meister, ein Guru irgendwie, ein buddhistischer Mönch, was auch immer. Und der war halt sehr bekannt für seine Fröhlichkeit und für seine, der strahlte wohl so und hat den Leuten ganz viel Glück gegeben und ganz viel Gutes. So und muss ein toller Mensch gewesen sein. Offensichtlich war er auch sehr der
Völlerei.
Ja.
Offensichtlich.
Weil ich hab immer gedacht, meine Güte, nee, von der einen Buddha-Statue zum Asketen nach der
einen. Wenn man den ganzen Tag nur auf dem Hintern sitzt, passiert das nach einer Weile.
Aber okay, dann haben wir das geklärt. Also das ist
das ja jetzt öfter machen. Da reden wir mal in 10 Jahren.
Ja, genau. Also dann
noch rank und schlank und bald dann, ne? Genau.
Gut, aber dann haben wir das ein für alle Mal geklärt, weil das hat mich immer irgendwie...
Irritiert einen, ne?
Ja, das irritiert einen, weil das ist ja die zweite Statue, Holzstatue, die haben selbst meine Schwiegereltern auf dem
Schrank. Das will schon was heißen.
Das sieht ja nur wirklich... Also die sind, man kann, glaube ich, nicht weiter weg sein vom Buddhismus wie meine Schwiegereltern, aber selbst die haben diesen lachenden vollschlanken Herrn da auf dem Kommode stehen.
Ja.
Ja gut, okay, gut. Super, dann weiß ich Bescheid.
Ja, das Interessante ist ja, dass wirklich so ich sehe da total viele Parallelen natürlich zu vielen anderen spirituellen Wegen. Also ist es eine Religion oder nicht? Oder ist es überhaupt wichtig? Oder was ist überhaupt Religion?
Genau,
frage ich mich das ganz ehrlich gesagt.
Das ist ja, also das Problem
glaube ich, ist so wie immer grundlegend, so, dass wir versuchen, alles in Begrifflichkeiten zu unterteilen und sich klarzumachen, dass es halt nur Begriffe sind, die uns helfen, bestimmte Dinge einzuordnen. Und wenn ich zum Beispiel hierher gekommen wäre und jemand hätte mir gesagt, so, wir sind eine religiöse Gemeinschaft, hätte ich wahrscheinlich auf dem Absatz kehrt gemacht. Mhm. Weil das Wort Religion einfach durch meine Biografie schon so, will ich nichts mit einer Mütze haben, ne? Religion. Wenn aber Leute irgendwie damit kein Problem haben, dann ist denen das vielleicht egal. Also das macht so ein bisschen was von meiner Einstellung auch einfach abhängig. Und ja, die größte Unterscheidung, die, glaube ich, so zu einer normalen Religion ist, ist, dass wir keinen Gott haben. Also es gibt keinen, wie du gesagt hast, Rainer, es gibt keinen Schöpfergott. Ne? Also wir haben, das gibt es einfach nicht in dieser Religion oder in dieser
Genau, und wenn wir dann natürlich aus westlicher Sicht dann argumentieren, und wir kennen ja nur die drei großen theistischen Religionen, Islam, Judentum, Christentum, und dann sagen, das ist so eine Religion, dann hat doch gar kein Gott. Und dann passt das natürlich nicht so in diesen Definitionsbereich hinein.
Aber ich glaube, das größte Problem da scheint ja auch immer die Frage zu sein, wie definiert man überhaupt Gott? Mhm. Ich persönlich würde behaupten, dass es in der Form gar nicht so einen großen Unterschied gibt, ganz ehrlich gesagt. Das bisschen, was ich über Buddhismus weiß und über die Dharmakaya und das wirklich das All-Eine, das Nichts, was alles ist und so weiter und so fort, wo ich sagen würde, also Allah ist das auch. Und Gott im Christentum, jetzt nicht, wie man das jetzt vielleicht in der Kirche um die Ecke versteht, aber ich bin mir sicher, Jesus hat das genauso verstanden, würde ich jetzt einfach mal ganz blasphemisch behaupten, obwohl ich das nicht weiß. Ne? Und auch Moses, ne? Und so. Also ich glaube schon, dass da immer dieses Gleiche, du hast es immer mit einer Gründerperson zu tun, es ist immer ein Mensch, Mohammed, ich meine, bei Jesus scheiden sich so ein bisschen die Geister, ne? Ob es jetzt ein Mensch nur war oder nicht, Mohammed, Krishna, das sind ja alles immer Figuren gewesen, Buddha, die dann irgendwann eine Art Erleuchtungserfahrung hatten und das versucht haben, irgendwie zu kommunizieren, was ja nicht geht, wie du schon sagtest eingangs, ne? So, jedenfalls nicht so 1:1, man kann drumherum reden viel und so und irgendwann haben sich daraus diese Religionen entwickelt und die haben dann angefangen, zum Beispiel Gott zu personifizieren. Ich meine, wenn Gott alles ist, allmächtig ist, allgegenwärtig, dann kann ja Gott nicht irgendein Typ sein, der irgendwo sitzt und sagt, so, was machen die da und reden? Der redet Bullshit über mich, den werde ich jetzt gleich erstmal vom Auto überfahren lassen als Strafe oder so. Also ich glaube, da frage ich mich manchmal, ob wir nicht da diese ganzen Unterscheidungen auch einfach machen.
Mit Sicherheit. Ne?
Aber erklärt doch mal vielleicht ein bisschen. Also auf der einen Seite, wenn es keinen Schöpfergott gibt, was ist denn das Höchste, Tollste, irgendwie, keine Ahnung. Ne?
Oder genau, das gibt es halt einfach nicht im Buddhismus. Und es gibt, was vielleicht noch eine große Unterscheidung ist, und das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ist halt, es gibt auch nicht den Glauben an ein Selbst. Also in Hinduismus zum Beispiel, das ist der große Unterschied zum Hinduismus auch, ne? Die glauben an den Atman. Atman ist das feste Selbst, etwas, das beschrieben wird, als das immer gleich bleibt. Also, dass jedes Wesen einen Kern hat, der nicht veränderlich ist. Und da hat der Buddha gesagt, und das ist eine Illusion, das gibt es nicht. Also, nach seiner Lehre, nach dem, was er gesehen hat, ist alles ein ständig sich ändernder Prozess. Alles ist immer veränderlich. Ja. Und es gibt keinen festen Kern. Und das ist so, glaube ich, der größte Unterschied.
Und alles stirbt. Alles ist vergänglich.
Und auch Sterben ist ein Prozess. Ne? Mhm. Also alles ist vergänglich. Aber das machen wir ja auch nur aus, zu sagen, Geburt ist ein Anfang und Tod ist ein Ende. Das ist ja...
Ne? Das kann also so umgekehrt sein.
Es könnte auch umgekehrt sein. Und eigentlich wissen wir halt einfach nichts darüber. Aber wir wollen das ja wissen, weil wir meinen ja, die Welt verstehen zu müssen. Und dann irgendwie... Manche Dinge sind auch hilfreich zu wissen, ne? Also wie ich mit dem Bus von A nach B komme und so, keine Frage. Ne? Also Wissen ist schon auch hilfreich, auf jeden Fall. Es gibt ja auch gerade im Buddhismus, ne? Das ist ja auch viel, viele Schriften und viel über den Verstand, über den Geist zu verstehen. Aber an bestimmten Punkten wird es halt schwierig, wenn es über den Intellekt läuft.
Geht es überhaupt?
Nee, man kann nicht Erleuchtung haben, nur über den Intellekt. Das ist nicht möglich.
Muss der Intellekt gehen? Also...
eigentlich muss nichts gehen. Es kann da sein, aber darf sich nicht dran hängen.
es ist auch ein Teil des buddhistischen Pfades, zum Beispiel auch zu reflektieren. Und man kann auch Weisheit erlangen, zum Beispiel, indem man auch über bestimmte Lehren ja, reflektiert und überlegt, wie war es in meinem Leben. Aber im Endeffekt, wenn wir das wirklich umsetzen wollen, müssen wir das wirklich tief erfahren. Und darum wird auch, halt auch der Buddhismus gern als Erfahrungsreligion beschrieben. Weil der Buddhismus ja auch wirklich versucht, eine Erfahrung, also die Erfahrung von Erleuchtung zu vermitteln. Deswegen haben wir zum Beispiel auch gar keine Schöpfungsgeschichte. Hm. Und ich weiß noch, da hatte Albert Einstein gesagt, dass wenn es eine Religion gibt, die mit den Wissenschaften vereinbar ist, dann ist es der Buddhismus. Und die ganzen ja, Lehre vom Bedingten entstehen, dass es Ursachen gibt und dann Konsequenzen, das ja, lässt sich sehr gut vergleichen mit der Evolutionsgeschichte, mit dem Urknall und so, das lässt sich sehr gut abgleichen.
Also vieles lässt sich mit der Wissenschaft verbinden im Buddhismus, auf jeden Fall. Aber dann wiederum sagt man ja, die Wissenschaft ist ein Haus auf Sand gebaut. Ne? Also wir versuchen irgendwie ein festes Gerüst zu bilden.
Na ja, klar.
Und dann kommt eine Welle und dann ist alles weg. Ne? Mhm. Also in dem Moment, wo uns eigentlich klar ist und wir realisieren, dass so lange, wie wir diesen Körper haben, sind alle unser Wissen auf die Sinnesorgane, die wir haben, beschränkt, auf unsere jetzige Daseinsform beschränkt. Und deswegen kann ich die Welt nicht so sehen, wie sie ist, weil ich ja Teil von ihr irgendwie bin und begrenzt bin in dem, wie ich sehen kann.
Naja klar, ich sehe praktisch meine ganze Außenwelt. Jeden Menschen, den ich treffe, sehe ich durch meine eigenen Filter.
Mhm. Ja.
Gilt das denn auch für die Persönlichkeit? Weil ne, die ist ja dann genauso auf Sand gebaut, was ja eigentlich auch stimmt, weil ich meine, wenn ich mir angucke, was ich mal vor 10 Jahren gut fand. Und was mir heute gefällt oder ne, wovor ich vor 20 Jahren Angst hatte oder wo ich heute Angst hatte, ändert sich ja alles.
Was ich heute mag, was ich früher nicht mag.
Genau.
Ich mochte früher immer Gurkensalat, heute finde ich das komisch. Also alles ist veränderbar, genau. Alles ist ja auch auf Sand gebaut, was aber nicht heißt. Und das ist auch ja nicht ganz so einfach zu verstehen. Man muss das, glaube ich, auch erfahren. Ist, so dass man schon eine Art Persönlichkeit herausbilden muss, um die dann irgendwann gehen lassen zu können. Das ist nicht möglich, direkt alles gehen zu lassen, aber nicht diesen Prozess gemacht zu haben, der sag mal, ja, Selbstfindung ohne Selbst, wie auch immer. Also so, ja.
Ja, ich meine, sonst wäre ja auch, glaube ich, die Realität nicht so, wie sie wäre. Ne? Also ich meine, die ist ja immer mit, es kommt was, also wenn ich gucke mir meinen Sohn an, ne, der als Baby hat ja keine große Persönlichkeit, jetzt ist er 10, jetzt hat er eine ziemliche Persönlichkeit, die wird auch noch immer mehr wachsen und irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, wo er merkt, okay, jetzt muss ich an dieser Persönlichkeit sozusagen arbeiten, die loszulassen oder zumindest. Ne, und das, aber das ist natürlich eine Sache, die passiert nicht unbedingt bei allen Leuten oder passiert die irgendwann?
Also, oder? Ich meine, das Problem ist auch nicht wirklich, das wird dann auch oft falsch verstanden im Buddhismus, wenn es dann heißt, ja, ich muss jetzt sozusagen das Ego loslassen und so, fangen einfach Leute an und nutzen das Wort ich nicht mehr oder so. Und wir leben natürlich trotzdem in einer Welt. Ich sitze hier oder ich mag jetzt, weiß nicht was, Tee oder so. Natürlich können wir auch so reden. Aber das Problem fängt eigentlich erst an, wenn wir sagen, ja, ich bin da fest davon überzeugt, dass das so mein fester Kern ist, dass das so mein fester Charakter ist. Ich mag grundsätzlich nur Tee oder so. Ne? Und nicht das, was wir sehen, wenn man vor 5 Jahren oder so hast, noch vielleicht anders und in 10 Jahren wird das wieder anders sein.
Also ist auch nicht so schlimm, wenn es heute mal keinen Tee gibt.
Ja, genau.
Musst du dich nicht aufregen dann, direkt.
Genau, oder so. Genau, und das ist es dann, wenn wir dann wirklich so fest davon überzeugt sind, dass wir so einen ganz festen Charakterkern haben, dann fangen wir den auch an zu verteidigen, auch gegen Meinungen von außen, weil wir wirklich uns dann auch bedroht fühlen, wenn jemand was anderes behauptet.
Und ich nie tun.
Genau.
Genau. Also das ist dann die Anhaftung, oder?
Ja.
Also das ist ja auch so ein, ich glaube, das Wort fiel noch gar nicht. Kann das sein?
Anhaftung?
Das schon?
Nein.
Sehr faszinierend. Wir reden schon stundenlang über Buddhismus. Kein Mal ist das Wort Anhaftung gefallen, oder?
Ja.
Ja. Aber genau, weil das ist ja auch was man so als Laie vielleicht schon mal mitkriegt. Ne? Also der Buddhismus arbeitet daran, irgendwie die Anhaftung als Quelle des Leids identifiziert und aber auch als Befreiung von den Anhaftungen, auch als Befreiung vom Leid. Wiederum, ist das so? Oder?
Ja, Judith hat ja gerade schon mal von den 3 Geistesgiften erzählt. Und das erste Geistesgift ist wirklich Verblendung oder Unwissenheit. Das ist erstmal, dass wir uns wirklich getrennt von allem anderen erleben. Das heißt, wirklich als eigenständig existierendes Wesen. Und gar nicht sehen, welche Bedingungen dafür zustande kommen. mein Körper, der ist dann auch, wird von Nahrung gespeist, die wieder andere in anderen Weltteilen anbauen und die Kleidung, die ich trage, kommt wieder woanders her. Also wir sind mehr verbunden, als wir so uns eigentlich bewusst sind. Ja. Und genau, wenn wir dann so verblendet sind und das nicht sehen, dann wird natürlich die Welt um uns herum viel größer. Es gibt viel mehr anderes als ich. Und dann gibt es die zwei Methoden. Also entweder haben wir dann Gier, wir greifen was, das ist Anhaftung. Wir wollen uns mit positiven Sachen verbinden. Vielleicht finden wir, weiß nicht was, die Freundin da drüben ganz toll oder so und wollen eine Beziehung mit der eingehen und so, weil wir die von uns außerhalb erleben. Oder halt die andere Methode wäre Ablehnung, Hass. Dass wir sagen, nee, den Stress oder so, den will ich nicht. Das erlebe ich jetzt anders von mir. Und das muss ich jetzt wegschieben. Oder der Zug muss jetzt pünktlich kommen, da greife ich jetzt wieder. Ich will jetzt Pünktlichkeit und so. Und so ist das, dass wir dann dadurch immer mehr Leid eigentlich in unserem Alltag schaffen, als sonst eigentlich da wäre.
Ja. Ja, was genau, das erinnert mich an diesen Satz, der im Buddhismus auch oft, also Leute, die hier zum ersten Mal hinkommen, die sagen oft, naja, der Buddhismus, ich dachte mal, das ist so was Negatives, weil das Leben ist Leiden. Also viele Leute kennen so den ersten Satz vom Dhammapada irgendwie, das Leben ist Leiden. Dann denken die, ist das nicht eine sehr negative Grundhaltung? Warum lächelt eigentlich der Dalai Lama den ganzen Tag?
Der versteht seine eigene Werte nicht.
Genau, was ist eigentlich los? Ne? Und ja, und sich klar zu machen, naja, das ist halt nicht, das ist ja nur ein Teil von dem, was da gesagt wird. Ne? Das Leben ist Leiden, das hat der Buddha gesagt, ja, das ist einfach ein Fakt. Solange wir leben, ist das so, in dem Körper werden wir Leiden empfinden. Wir werden das erleben, was du gerade beschrieben hast, ne? Dass ich finde was gut, dann will ich mehr davon. Ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr da, ärgere ich mich oder
erfinde
das halt Verlust. Oder ich will was nicht und das kommt aber immer wieder. Ne? Meine Vermieterin ruft mich ständig an. Ich will gar nicht mehr, dass sie ständig anruft. Die tut das einfach. Also so dieses, wo ich merke, ach Gott. Oder ganz banale Dinge. Krankheit, Tod von nahen Angehörigen. Ja, solche Sachen, die sind unvermeidbar. Also nur weil ich jetzt ins buddhistische Zentrum gehe, heißt das nicht, dass die irgendwann nicht mehr passieren. Und auch selbst dem Buddha sind die passiert. Ich meine, der ist an einer Lungenentzündung gestorben. Ja. Ne? Also so, auch der hat mal einen eingeschlafenen Fuß gehabt während der Meditation oder so. Aber der Unterschied ist, also was der Buddha gesagt hat, ist, dieses Leid ist wie ein Pfeil, was uns trifft. Da können wir eigentlich nichts machen dran. Das ist so. Aber was wir machen ist, wir schießen noch mehr Pfeile hinterher in dieselbe Wunde. Ja, also, was weiß ich, ich hab Kopfschmerzen oder so und dann mache ich da eine Story draus und sage, oh Gott, immer ich und das ist jetzt schon das dritte Mal in dem Jahr und warum, oh, und das ist ja vererbbar und bestimmt und hast nicht gesehen und was kann ich dagegen machen, jetzt habe ich die Tabletten nicht
mit. Tumor.
Ja, ja, also wir machen so diese Geschichten aus, also bis ins Minimum, also wenn man, meistens fängt man an, sich den großen Stories bewusst zu werden und die dann so ein bisschen, ja, zu versuchen, damit zu arbeiten, aber wenn man so ins Detail geht und je länger ich praktiziere, merke ich, in winzigsten Situationen passiert das, ne? Immer und immer wieder. Und was interessant ist, dass man halt durch Meditation lernt, wie wir vorhin gesagt haben, so einen Abstand dazu zu gewinnen. Und ich nehme den Pfeil wahr, oder nehme ich vielleicht auch die ersten beiden wahr, die ich hinterher schieße, und dann fällt mir auf, oh, ich schieße hinterher. Das lasse ich jetzt mal sein. Und dann so, ich bin wütend. In der Meditation zum Beispiel, wenn ich mich hinsetze und es war irgendwas und ich bin wütend und ich merke, in meinem Kopf geht dieses Streitgespräch weiter. Und dann merke ich das. Und das ist der Moment der Meditation, der ausschlaggebend ist. Ich merke, ich bin wütend und da oben läuft gerade ein Film ab. Und dann komme ich zurück, konzentriere mich auf meinen Atem und ich versuche das gar nicht wegzumachen. Ich versuche gar nicht dann zu denken, ach, aber der andere will doch auch nur glücklich sein oder so. Ne? Also das ist dann gar nicht der richtige Moment, das zu denken, sondern einfach da zu sitzen und zu sagen, ich sitze jetzt hier mit meiner Wut, ich bin wütend, ich nehme das wahr.
Fertig. Also absolut wertungsfrei auch.
Ja, fertig, ja. Genau. Also ich nehme das wahr und das war's. Und dann nehme ich, natürlich geht es dann weiter. Ne? Das wäre ja schön, wenn wir dann einmal üben müssen oder so 2-3 Jahre machen wir das und dann ist das nicht mehr so. Nein, das passiert natürlich, ne? Selbst nach 20-30 Jahren Meditation passiert das immer noch, dass man das dann, dass dann wieder was passiert. Aber so dieser Moment kommt schneller, wo man sagt, oh, das merke ich. Ich bin mir dessen bewusst. Also sich der Anhaftung an sowas bewusst werden. Also das ist halt auch das zweite große Wort.
Ja, das ist ja das, was wir auch in unserer Folge mit über Negativität besprochen haben. Hier das zum Beispiel das Drama von meiner Mutter, wie sie so die Welt sieht und ach, der hat wieder dies gemacht und das gemacht. Mhm. Und ich jahrelang da immer eingestiegen bin.
Ja.
Und dann auch richtig so, jetzt rückblickend kann ich das sagen, halt auch so diese Empörung dann auch selber gespürt habe, obwohl ich damit überhaupt nichts zu tun hatte.
Ja.
Und das ist in der Tat ist das ein interessanter Moment, wo dir das bewusst wird, dass du das einfach auch nicht, erstens mal bist du es nicht, du bist nicht das Drama deiner Mutter oder deines Vaters oder deiner Verwandten.
Du bist nicht dein eigenes Drama.
Ja, genau. Und du musst da auch nicht einsteigen in diesen Tanz. Und ich finde, das ist ein großer Luxus, wenn einem das so bewusst wird.
Ja.
Das so, ne, macht immer. Ne,
ich bin aber das ist ja, glaube ich, was bei vielen Leuten, die jetzt mit Meditation noch nicht so viel zu tun hatten, nicht so klar ist. Man hat so ganz andere Vorstellungen oft, wenn man mit Leuten redet, was macht man bei Meditation und was spürt man da?
So eine Gedankenblase mit
Ja, ja, drin. Genau, ja, genau. Und ja, manchmal gibt es ja diese kurzen Momente und dann kommt aber gleich wieder, wolltest du nicht noch eine Pommes essen? Oder? und ich glaube, das ist ja schön, dass ihr das habt ihr, fand ich, sehr schön beschrieben, weil es scheint wirklich eher das Training für diese Präsenz und für dieses Erkennen zu sein. Und dass jede Meditation trainiert das. Ein Lehrer hat auch mal gesagt, irgendwie es ist nicht die Meditation toll, wo man irgendwie im Nirvana sozusagen, jetzt mal um eure Worte zu benutzen, sondern die tollste Meditation ist eigentlich die, wo ich genau 10.000 Mal genau immer wieder in die Mitte kommen muss, weil ich dann doch wieder an die Pommes denke und an meinen doofen Nachbarn und die Vermieterin, mein Zipperlein am Fuß und immer wieder in die Mitte. Das ist das Training. Und dann kann ich im Alltag, das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich das Wichtigste, ne? Weil auf der Matte oder auf einem Kissen, das ist die eine Sache, da sind wir alle immer gut drauf, aber jetzt gleich, wenn wir dann wieder gehen und dann einer hupt, dann du Arschloch, und schon ist man wieder mehr so sehen. Oder so, ja.
Das ist übrigens auch, also das, was ihr beschreibt als Training, also das ist auch das Schöne, was ich empfinde am Buddhismus, ist so, dass es so aktiv ist, und da fällt mir der nächste Begriff ein, der oft ein Problem ist im Buddhismus, ist Karma.
Oh ja, genau, und, Karma. Haben wir auch noch nicht viel von gehört.
Und eigentlich heißt Karma, die Übersetzung ist Handeln. Mhm. Also Karma ist eigentlich nur eine Handlung. Handlung hat Folgen, könnte man auch sagen. Mhm. Also Karma.
Ursache heißt, und Wirkung.
Ja, Ursache und Wirkung. Und da ist der Buddhismus halt sehr pragmatisch. Und gerade dieses Training, sich auf das Meditationskissen zu setzen und das im Geist zu machen. Aber es gibt ja, man kann sich auch Projekte für den Alltag ausdenken, sozusagen. Und das ist quasi ein Training des Geistes. Und in dem Moment, wo ich mich selber trainiere, wie zum Beispiel, wie wir vorhin in dieser Meditation über liebevolle Güte, wo ich mir selber und anderen Wesen positive Sachen wünsche, trainiere ich eine bestimmte Geisteshaltung.
Mhm.
Und das heißt, das ist das Gegenteil von dem, was deine Mutter, sag ich jetzt mal gemacht hat. Mhm. Ne? Oder also immer noch tut, wie auch immer. Meine Eltern tun das auch besonders schön. Mhm. Ich kenne ja auch die als
Beispiel. Alle Eltern machen das.
Alle Eltern machen das und sagen wahrscheinlich auch von ihren Eltern, dass sie das
machen. Frag mal meinen Sohn.
Ja, und ich kann mich entscheiden, als Mensch habe ich ein Bewusstsein, ich kann mich entscheiden, füttere ich den bösen Wolf, diese Geschichte, weiß nicht, ob ihr die kennt, ne? Füttere ich diesen bösen Wolf in mir und die negative, trainiere die negative Geisteshaltung, dann wird mir auch Leid folgen, weil ich ja in diesem leidhaften Zustand selber drin bin. Mhm. Ne? Ich erschaffe mir meine Hölle selber. Also im Buddhismus ist die Hölle da, wo ich sie mir schaffe.
Ja.
Oder trainiere ich positive Geisteszustände und bin dann auch öfter in denen drin. Mhm. Und bewirke die nicht nur bei mir, auch in anderen dann. Ne? Und dann kann man sich vorstellen, dass auch Glück einem eher folgt, wenn man eine gewisse Art von Zufriedenheit und Gelassenheit hat. Ohne dass einem alles egal ist, eben darum geht es ja.
Mhm. Ja, nee, stimmt, das passt gut zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Da ging es ja ganz um diese Negativität, die ja nun wirklich meistens gefüttert wird. Das ist da scheint es zumindest, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, aber da scheint es vielleicht sogar so einen evolutionstechnischen Aspekt zu geben, so nach dem Motto, wir müssen halt aufpassen, damit wir nicht gefressen werden. Also müssen wir immer das Gefährliche antizipieren. Und dadurch ist unser alter Mind oder der alter Geist-Aspekt immer noch so, und der übernimmt dann gerne mal. Aber dass wir uns ja auch genauso gut auf den guten Wolf füttern können.
Ja.
Wie wir das gerade in der Meditation machen. Das wäre fantastisch. Danach fühlt man sich doch super. Ich meine, allen Menschen irgendwie gute Vibrations schicken, Liebe und so. Das, und Ja, das ist doch wunderbar. Warum nicht das viel mehr machen? Weil eins von beiden macht man ja sowieso. Meistens.
Ja,
also es gibt sicherlich auch den non-dualen Zustand, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, im Alltag und für die allermeisten Leute, man füttert sowieso einen der beiden Wölfe. Dann kann man ja genauso gut den positiven Wolf füttern. Weil der Negative kriegt schon genug.
Der kriegt sowieso genug, auch gerade in unserer Gesellschaft, wenn man das so, da brauche ich gar nicht so weit wegzugehen, von früher gefressen werden, aber worauf unser System ja aufgebaut ist, ist Wettbewerb.
Richtig.
Und Wettbewerb ist Dualität. Ja. Das heißt, ich stehe mit dem anderen in Konkurrenz. Ja. Der ist gefährlich. Ne? Da brauche ich nicht bis in die Höhle zu gehen.
Genau, ein Persönlichkeitsbild aufbauen. Und sobald wir natürlich irgendwelche negativen Gedanken oder Emotionen wahrnehmen, eigentlich gehen die mit der Zeit auch wieder vorbei. Wir könnten warten, aber wir müssen das sofort wegschieben, weil das ja irgendwie unser Selbstbild stört, weil wir uns ja eigentlich sonst immer mit so einem fähigen, kompetenten Selbst identifizieren.
Richtig.
Und Karma ist vielleicht nochmal wichtig, das verstehen wir oft im Westen als Schicksal. Nach dem Motto, der Bus kam jetzt zu spät, das war jetzt Karma, das war mein Karma, warte ich. Genau, schlechtes Karma oder so. Aber im Buddhismus wird auch gelehrt, dass es ganz verschiedene Einflussbereiche von Karma gibt. Also es gibt meine willentliche Handlung, die ich machen kann. Aber dann auch, natürlich gibt es ganz viele andere Menschen auch noch, die handeln, die natürlich einen Einfluss haben. Mhm. Auch so Sachen wie, der Bus, ist er jetzt vollgetankt oder nicht und sowas. Die ganzen physikalischen Prozesse auch. Wie ist jetzt die Beschaffenheit der Straße, das Wetter oder so. Wie viele andere Autos sind da und so. Also sind so viele Einflüsse da, dass wir eigentlich gar nicht wirklich Kontrolle haben, aber auf jeden Fall Einfluss.
Auf das zumindest nicht, genau. Auf das Wetter wenig.
Das ist ja eine interessante Frage dann bei der Definition auch von Karma, weil kleinere Dinge kann man Ursache, Wirkung ja zurückverfolgen, ne? Weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie mit dir Stress habe, kann ich vielleicht sagen, oh ja, letzte Woche habe ich zu Gary irgendwas Blödes gesagt, deshalb ist er jetzt sauer auf mich.
Ja.
Aber ich sag mal, ein Mensch wird einfach vom LKW überfahren, hat er jetzt nicht aufgepasst oder ist das auch Karma oder wie, oder dieses klassische, wieso passieren schlechte Dinge guten Menschen? Ne, also gibt es da im Buddhismus auch eine, also ich sag mal, wird dann gesagt, naja, das ist halt nicht in diesem Leben passiert, sondern in einem vorherigen Leben. Ist da, wie läuft das? Habt ihr da
Das interessant, wie du das ja beschrieben hast, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge?
Genau.
Und dieses Verständnis haben wir einfach aus dem Christentum mitgebracht, wo halt dieses Verständnis haben, dass man bestraft wird oder belohnt wird. Und das gibt es im Buddhismus gar nicht. Also es gibt einfach nur Handlungen und Konsequenzen. Und das heißt jetzt nicht, wenn jetzt dieser Mensch da halt überfahren wurde, dass der jetzt irgendwie dann damit bestraft werden sollte oder so, sondern einfach, wir sind am Leben, es passieren solche Dinge im Leben, aber dann auch nicht zu sagen, ja okay, das jetzt so der buddhistische Sicht, ah, okay, hier, die führen Krieg und so, ist ja, lass die mal machen oder so. Ne?
Das ganze Land hat schlechtes
Land hat schlechtes Karma und so. Aber einfach sehen, das gehört mit zum Leben dazu und wir müssen das gar nicht so persönlich nehmen. Das passiert einfach. Also wir fühlen uns dann oft sofort so persönlich angegriffen.
Ach, warum ich?
Jetzt habe ich schon wieder Kopfschmerzen, was habe ich denn getan?
Roland kennt die Geschichte, ich habe vor ein paar Tagen habe ich einer alten Oma nicht nur über die Straße geholfen, ich habe sie in die Apotheke reingebracht, wir haben uns erkundigt, wo ihr Augenarzt ist, ich habe sie bis ins Wartezimmer des Augenarztes gebracht, habe ich da mein Karma-Konto aufgefüllt.
Das ist richtig interessant, weil sobald man anfängt, sozusagen in Konten zu überlegen oder eine Liste zu machen, ja gutes Karma, böses Karma und so, dann ist es nicht mehr wirklich karmisches Handeln, also nicht mehr wirklich ethisches Handeln.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du da währenddessen wahrscheinlich nicht so drüber nachgedacht hast, aber wenn du das jetzt gerade erzählt hast, hast du nicht unglücklich ausgesehen, weil ich glaube,
ich habe mich auch super gut gefühlt.
Diese Motivation dahinter, also genau, im Buddhismus ist, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu sagen, im Buddhismus ist weniger die Handlung selber gut oder schlecht, das gibt es so nicht, als was wichtig ist, ist die Motivation, aus der ich heraus handle.
Die Intention könnte man auch.
Jetzt, ich könnte ja auch die Oma dahin bringen, damit ich der nachher dann den Füllfederhalter für reiche, indem sie unterschreibt, dass ich jetzt irgendwie Testament
habe. Die wollte mir Geld geben und das habe ich aber nicht angenommen. Also das habe ich schon gerne
gemacht. Ich werde dich auf jeden Fall fürs
Buch verdienen. Dankeschön. Das wollte ich jetzt. Aber dann ist ja My Name is Earl, die Serie, ist ja eine zutiefst buddhistische Serie eigentlich. Ja, da geht's, kennt ihr die? Mein Name ist Earl. Ich kenne die wirklich nicht. Da geht es darum, dass das ein Kleinverbrecher, dass der einsieht, dass er halt in seinem Leben viel falsch gemacht hat und er eine Liste macht und diese ganzen Sachen, diese ganzen Stationen abläuft, um diese Fehler, die er gemacht hat, zu berichtigen. Mhm. Ist eine super lustige Serie und da geht es auch ganz, ganz viel ums Karma. Mhm. Also es ist vielleicht wirklich eine super buddhistische Serie.
Also es ist sozusagen, kann man sagen, Wertung gehört nicht zu Karma, sondern Karma ist einfach. Es passieren halt Dinge und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das machen wir.
Genau, das machen wir mit unserem Geist. Es gibt auch diese schöne Geschichte dazu von diesem alten Mann in den tibetischen Bergen oder irgendwo, was weiß ich, der so ein bisschen verstockt war und die Leute fanden eh schon den so ein bisschen seltsam und der hat irgendwie Probleme mit seinem Feld und die Ernte geht ein und dann kommen die Leute und sagen, oh, das tut uns leid für dich. Und er sagt, naja, woher wollt ihr jetzt wissen, dass das schlecht ist? Mhm. Und die Leute regen sich auf und sagen, ja klar, ne, hast jetzt nichts zu essen und so, das ist klar, ist das schlecht. Und das sind so ein paar Dinge, die so passieren und er hat auch einen Sohn und der fällt vom Pferd und bricht sich ein Bein.
Ah ja, die Geschichte. Ja,
und dann sagen kommen die Leute wieder zu ihm und sagen, das tut uns sehr leid, herzliches Beileid wegen dem Sohn. Und er reagiert wieder so und sagt, ja, woher wollt ihr jetzt wissen, ob das schlecht ist? Gut oder schlecht ist relativ. Und die Leute regen sich furchtbar auf. Also sein Sohn liegt da mit gebrochenem Bein. Und wie kann man nur? Und was für ein unnetter Vater irgendwie. Und dann kommen die Leute von der Armee da. Es gibt einen Krieg und sammeln alle jungen, fitten Leute ein. Aber den Sohn nicht, weil der nämlich immer noch gehandicapt ist. Mhm. Und der Mann lächelt quasi. Und,
ich kenne die Geschichte. Also das ist eine tolle Geschichte.
Das ist so, wo ich denke, ja, und unser Geist muss das einsortieren. Also ich bin davon auch wie du vorhin schon gesagt hast, überlebensabhängig, dass ich gefährliche Situationen einschätze, nicht ne, als gut oder schlecht. Aber wir machen das dann mit allem und viel zu viel.
Mhm. Und zu sehr im Schwarz-Weiß-Denken.
Und dieses Schwarz-Weiß-Denken und einfach auch mal, was Meditation auch bringt, das benutze ich ganz gerne das Wort, das ist Weite, so ein bisschen Raum. Mhm. Raum mal hineinzuspüren und abzuwarten. Und meistens denkt man dann, ach guck mal, hätte ich nicht gedacht, dass das doch dafür irgendwie gut ist. Ne? Was weiß ich, jemand wird gekündigt. Ich hatte 2009 so eine Situation, wo es mir furchtbar schlecht ging und in so einer Krise war und Job weg und ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich finde ich einen neuen oder so. Und wenn ich das jetzt so im Nachhinein mit da drauf schaue, war das eine verdammt wichtige Zeit für mich. Und das war gut, dass das passiert ist. Es war genauso gut, wie es gelaufen ist. Also wahrscheinlich wäre ich jetzt nicht so hier, wie ich jetzt bin. Und ich bin mein Leben jetzt hier gerade sehr zufrieden, deswegen
Und es ist auch einfach so eine Übung, sozusagen selbst den schlimmsten Feind als spirituellen Lehrer zu sehen.
Ja.
Und sozusagen einfach die Möglichkeit zu sehen, die wir da haben, zu wachsen.
Oh ja.
Ich meine, klar, das ist ja auch ein sehr, sag mal, tröstlicher Aspekt, weil zumindest kann man dann, egal was einem passiert, auch wenn man das subjektiv erstmal als schlecht und schlimm ansieht, was rausziehen. Also man kann zumindest sicherlich wird man in die Emotionen gehen und muss man auch, sollte man ja auch, aber dann kann man auch diesen Schritt zurück machen, den man dann in der Meditation ja im besten Fall gelernt hat und sich das Ganze angucken. Wie reagiert denn jetzt mein Mind gerade auf diesen ganzen Kram? Und kann sich angucken, ist ja vielleicht auch positiv in längerer Sicht, ne? Und vielleicht die Sachen nicht sofort zu beurteilen. Ist ja auch im Kleinen so, ne? Dieses sofort beurteilen ist ja auch das, was wir immer machen. Wir beurteilen ja alles sofort und jeden und ich denke, das ist vielleicht auch eine Lehre, das vielleicht nicht sofort zu machen.
Ja, genau. Wir treffen ja auch heute einfach in unserer Zeit so viele Menschen, dass wir auch einfach ein bisschen darauf angewiesen sind, sozusagen schnell einzusortieren und einfach zu wissen, okay, mit dem gehe ich so um, mit dem gehe ich so um. Mhm. Und das dann auch, dass wir dann schnell die Leute sozusagen etikettieren und sozusagen, wir sagen jetzt nicht, das war ein Mensch, der einen Mord begangen hat, sondern das ist ein Mörder. Mhm. Wir identifizieren direkt die Person mit ihren Taten. Und Buddhismus ist da wirklich so, dass er sagt, nee, du kannst dich jederzeit ändern. Es gibt nicht sowas wie Sünde oder wirklich, dass man deswegen bestraft wird oder so. Der Mörder wird dann wahrscheinlich eine Zeit lang im Gefängnis sitzen.
Ja.
Das ist sozusagen seine Strafe. Aber das heißt, er muss sich dann jetzt nicht noch selbstständig oder fertig machen im Geist. Oder wir müssen jetzt nicht noch sozusagen draufhauen und sagen, nee, so mal weg mit dir oder so. Ne?
Da würde mich jetzt aber mal interessieren, weil mich das seit einiger Zeit umtreibt. Gerade so, ich finde gerade so im Moment ist alles so ein bisschen bedrückend, finde ich. Mhm. Du hast jetzt gerade ganz aktuell die Ukraine-Krise, da ist es am Kochen. Dann haben wir ISIS, die am laufenden Band irgendwelche Menschen töten und so. Wie geht ihr mit solchen Sachen um? Ich meine, im Buddhismus geht es ja nicht darum, dass man sagt, nee, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man nimmt das ja schon wahr. Aber das würde mich jetzt echt mal wirklich interessieren. Wie geht ihr damit um?
Also ich kann so ein bisschen von mir erzählen, dass ich, wie soll ich sagen, was ich so schwierig finde in der heutigen Zeit, ist einfach, dass durch die Medien, die Massenmedien, unglaublich viel auf mich draufgeschmissen wird, ob das stimmt oder nicht. Also so manipulierte Sachen oder nicht manipuliert, was auch immer. Und meistens hat das mit Leid zu tun. Mhm. Und ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich früher, also ich habe seit Ewigkeiten, über 10 Jahren irgendwie keinen Fernseher mehr, also wenn ich früher sowas gesehen, je mehr ich das gesehen habe, Zeitung gelesen habe, desto schlechter fühlte ich mich auch und desto hilfloser auch. Also es war so ein Gefühl von Erstarren, ich kann nichts dagegen tun, ich kann wählen gehen und das war's dann und mich vielleicht irgendwie aufregen darüber. Und das war's. Und seitdem ich da auch da wieder ein bisschen Weite und Raum geschaffen habe und gesagt habe, das findet auch so statt. Und wenn ich suche mir das aus, wo ich mich mehr reingebe mit meiner Energie und gucke, was interessiert mich davon und wo kann ich auch wirklich was ändern. Mhm. Und ich sag mal, ich habe so eine Veranlagung für Umweltschutz und was denn noch, Tierschutz, solche Sachen, wo ich merke, so da, das ist mir wichtig. Mhm. Und da informiere ich mich auch schon mehr drüber und habe da so meine Quellen. Und dann auch aktiv zu sein. Also es ist schön, sich auf ein Kissen zu ändern und irgendwie daran an sich zu arbeiten. Natürlich überträgt sich das auch in meinen Alltag und ich handle dann auch anders als zuvor. Aber ich kann auch noch anders aktiv sein. Also ich gehe auch auf die Straße, wenn irgendwelche Demos sind, wo ich sage, das ist mir wichtig, Anti-Pelz oder hier diese grüner Strom-Sache, die vor einer Zeit hier in Essen mal war. Da gehen wir schon auch auf die Straße und damit mit auch politisch aktiv in dem Sinne. Mhm. Also es heißt nicht, Buddhist zu sein, sich komplett aus dieser Gesellschaft rauszuziehen, weil das geht auch gar nicht. Weil ich lebe hier und ich meine, selbst der Buddha hat gesagt, wir können jetzt nicht alle uns in Höhlen zurückziehen und irgendwie warten, bis wir erleuchtet werden, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Also es macht vielleicht eine Zeit lang Sinn, unter guten Bedingungen seinen Geist zu trainieren, aber dann muss ich auch wieder ins Leben gehen. Mhm. Ich muss ins Leben gehen und muss die Welt so annehmen, wie sie ist und auch aktiv darin handeln. Und natürlich tun wir das eh schon, indem ich hier irgendwie junge Leute-Gruppe haben wir und anrege die Menschen, über ihr Handeln nachzudenken oder es sogar zu verändern, mithilfe des Buddhismus oder ohne, wie auch immer, ne, wie die möchten. Mhm. Ein großer Teil ist, glaube ich, dass ich mich dadurch handlungsfähiger fühle. Also ich war auch auf Reisen fast zwei Jahre lang und habe da in Sri Lanka mitten in irgendwelchen Slums Kinder mit einem Kinderheim habe ich da zusammengearbeitet und wir haben da Kinder rausgeholt, nicht gegen den Willen der Eltern, sondern die wollten die auch abgeben, weil das einfach für die zu arm waren. Und dann könnte man denken, so dieses, mein Gott, in Sri Lanka, in so einem Slum und die haben alle, das ist furchtbar und das war es gar nicht. Es hat mich überhaupt nicht handlungsunfähig gemacht. Also in diesen Ländern, wo die Armut so an einem dran klebt, sozusagen, fühle ich mich wesentlich aktiver und einfacher, als wenn ich hier die Bilder im Computer, auf dem Fernseher, auf Plakaten, in Zeitungen sehe und das Gefühl habe, das ist so weit weg. Ich kann nichts tun, außer spende hier Geld, spende da Geld. Und das gibt mir so ein Gefühl von Passivität. Aber durch wirklich hingehen und aktiv was tun, wie du es auch getan hast mit der älteren Dame. Ne? Mhm. Also ich kann ständig was tun, um die Welt zu verändern. Ich bin ständig in Kontakt, dafür muss ich ja nicht mal bis nach Sri Lanka. Ich brauche nur bis zum Hauptbahnhof laufen, da kommen mir schon genügend Leute entgegen, denen ich ein Lächeln schenken kann, denen ich irgendwie helfen kann. Also es gibt genügend Einsatzmöglichkeiten, sage ich mal, für das, was man so lernt, mit seinem Geist hier zu verändern. Und Ja, und Ukraine und sowas natürlich, ne? Da, sich da irgendwie Quellen zu suchen, die, ja, die vielleicht weiterreichen als Bild-Zeitung, darf ich
sagen. Gott, also schon so kurz und knapp einmal, weil Bild-Zeitung.
Also, ja, ja, genau. Also, ja. Hm. Ja.
Eine Sache, die mich noch... Achso,
sorry. Ja, nee, ich wollte noch fragen, wie es bei dem Rainer ist.
Ja, ich merke aber auch schon, dass einfach in den Nachrichten, man wird einfach zu bombardiert mit schlechten Nachrichten. Es wird ja nicht darüber berichtet, was jetzt irgendwie nach, ich war das 2004 oder 2006 mit dem Tsunami in Ostasien, 2004 war das, ja. Und da wird jetzt heute drüber gar nicht mehr berichtet, irgendwie, sobald der erste Hype rum ist und so.
Ja, uns ist aufgefallen, dass Ebola komplett,
ja,
komplett verschwunden. Ja,
genau. Heute immer so drei Monate.
Ja. Und ich merke dann auch einfach, wenn ich dann in Nachrichten gucke und dann ein paar Tage später dann noch einmal abgleiche, hat sich an der Berichterstattung fast gar nichts getan. Also dieselben Nachrichten werden rauf und runter gepredigt. Und dann muss ich einfach gucken, welchen Effekt hat das einfach auf meinen Geist? Und wenn ich jetzt den ganzen Tag immer nur diese negativen Nachrichten mitkriege, aber eigentlich nur berichtet wird von dem Leid und nicht wirklich, was da gemacht wird und was dagegen gemacht wird, was man machen kann, dann hilft es mir natürlich nicht so viel. Mhm. Aber was im Buddhismus auch eine schöne Antwort darauf ist, finde ich, ist der Weg des Bodhisattva. Das ist ein Wesen, genau, das sozusagen nach Erleuchtung strebt zum Wohle anderer. Und ich kann natürlich dann gucken, es sind jetzt gerade vor allem mit ISIS oder so viele Flüchtlinge, vielleicht nochmal ein neuer Schwung, die kommen ja gerade hier hin. Hier kann ich gucken, dass ich dann zum Beispiel auf Demonstrationen gehe, wo ich sage, ja, Flüchtlinge wollen wir hier aufnehmen oder was kann ich wirklich konkret machen? Und dann muss ich mich auch nicht wirklich schuldig fühlen dafür, wenn jetzt da andere Menschen leiden, weil ich ja weiß, ich würde denen auf jeden Fall helfen, hätte ich ein bisschen mehr die Möglichkeiten, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten kann ich auf jeden Fall aktiv werden und handeln.
Ja klar, wenn jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten Gutes tut würde, dann wäre wahrscheinlich der Planet Erde schon relativ friedlich. Ich glaube, das ist immer das Problem, weil wir haben immer, ich glaube, das ist auch die Gefahr durch diese medialen Overkill, weil du da natürlich, wie du sagst, in diese Machtlosigkeit gedrängt wirst, denn du hast es plötzlich mit so gigantischen Problemen zu tun. Mhm. Aber jedes gigantische Problem besteht ja aus ganz vielen kleinen Problemen. Und da kann ich als Einzelperson ansetzen. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Sache. Genau,
ja, was du sagst. Und diese Probleme, die entstanden ja nicht einfach so aus sich heraus, die entstanden ja auch alle aus unseren Geisteshaltungen heraus. Und wir haben ja auch alle denselben Geist. Das heißt, wenn ich ganz konkret an meiner Wut oder an meiner Angst arbeite und dafür sorge, dass ich mich mehr verbunden fühle, sorge ich allein schon in meinem Umfeld und den ganzen Einfluss, den ich habe, und der ist weitaus größer, als man meinen mag. Allein die Kleidung, habe ich da Einfluss bis nach Indien und nach Mexiko und das Essen, wo das überall herkommt. Ich habe einen gigantisch großen Einfluss, den ich mir sonst nicht so gewahr bin. Und wenn ich allein dafür sorge, dass ich mich auch verantwortlich fühle für meine Handlung, dann sorge ich schon, habe ich schon einen sehr großen Effekt, der sehr groß ist. Und auch wenn ich den nicht sehe, das ist doch sehr positiv auch.
Definitiv, ja. Mir fiel da ein, gerade wir hatten einen Vortrag zu einem Fest, auf einem Fest hier, wir haben so öfters buddhistische Festlichkeiten hier, da ging es auch um dieses Thema Green Dharma heißt das, also grüner Buddhismus, sag ich mal. Und dass es sehr schön ist, wenn wir auf dem Kissen so in der Metta-Bhavana, fünfte Phase, wo wir uns dann alle vorstellen, mögen alle Wesen glücklich sein und in Harmonie leben. Und dann gehe ich vom Kissen aufgestanden, gehe ich in die Stadt und kaufe bei Primark ein paar Klamotten. So wie, ne, also sich, also zu sagen, okay, ich kann nicht alles wissen und ich kann nicht von heute auf morgen irgendwie 100% nur noch grün handeln, aber ich kann gerade mit Hilfe unserer Gemeinschaft auch mir Wege bahnen, wo ich merke, okay, wie will ich leben? Und wie möchte ich, dass andere Menschen leben? Und selbst wenn die Näherin nicht meine Nachbarin ist, was ist denn, wenn ich mir jetzt vorstelle, da wo ich meine Klamotten kaufe, die Frauen würden neben mir wohnen? Würde ich die dann trotzdem noch kaufen?
Das ist ja der Vorteil, dass unsere Sklaven nicht mehr wie früher noch direkt über uns im Hof wohnen, unsere Mägde und Knechte und so, sondern schön ein paar tausend Kilometer irgendwo in China sitzen oder in Indien oder in Bangladesch und dann bringen wir nichts mit und das macht die Sache einfach.
Ja.
Was mich natürlich noch interessieren würde, was ja auch immer bei spirituellen Wegen ein wichtiger Aspekt ist, ist, was ist denn eigentlich, wenn wir sterben? Also das ist ja für viele Leute nun auch ein Grund, warum sie in irgendeiner Form spirituell sind, weil sie sich so ein bisschen schon mal absichern wollen für den Moment, der uns alle erwartet. Das muss ich leider auch nochmal wieder sagen. Jeder stirbt. Und was habt ihr da zu bieten? Genau. Also es gibt ja Himmel, es gibt Hölle, so bei den anderen oder so. Oder zumindest wird Hölle das gerne...
Die immer die anderen, habe ich gedacht.
Ja, genau. Genau. Ja, ist ja die Frage, ob die anderen das, ob das überhaupt existiert oder nicht. Aber egal. Wie gibt es da irgendwie, oder Wiedergeburt, Bodhisattva kam mal gerade mal das Wort.
Ja, also ist ja, genau wie Judith auch schon bei der Geschichte vom Buddha erzählt hat, selbst er ist ja gestorben. Das heißt, wenn wir Erleuchtung erlangen, dann können wir uns nicht davor schützen, zu sterben. Genau, wir sind, der Grund dafür, dass wir sterben, ist einfach, dass wir geboren wurden. Das ist der ausschlaggebende Punkt gewesen.
Okay, ja.
Und es ist einfach, Vergänglichkeit ist einfach. Und im Buddhismus gibt es die Lehre von Wiedergeburt. Ist eine Frage auch, ob man dran glaubt, aber muss man nicht unbedingt. Ne? Es ist auch wieder was Persönliches. Will ich wirklich dran glauben, hilft mir das. Ne? Mhm. Und wir hatten ja gerade schon mal über Karma geredet und man geht davon aus, dass es einfach verschiedene Leben hintereinander gibt und dass sich Karma dieser Handlung auch weiter übertragen in weitere Leben und so wie es mir jetzt geht, ist auch dadurch bedingt, wie ich in vorherigen Leben, wie ich gehandelt habe. Und genau, wenn man dann stirbt, dann wird zwar klar unser Körper verfallen und so, aber was sozusagen weitergeht, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Es ist nicht sozusagen wie eine Seele, es ist aber sozusagen Bewusstsein, die Handlung, genau, die Energien, die positiven Handlungen, die wir im Bewusstsein gesammelt haben, die gehen über. Das kann man so ungefähr vorstellen wie eine Kerze, wenn man mit einer Kerze eine andere Kerze anzündet. Mhm. Die Flamme geht über, aber es ist nicht trotzdem exakt die gleiche Flamme.
Und es ist auch nicht die gleiche Kerze.
Es ist auch nicht die gleiche
kleine, Kerze. Kleine dicke Kerze sein und vorher war eine lange dünne oder irgendwie so.
Ja. Mhm. Ich mag auch das Billard-Beispiel. Das hat mein Yagita irgendwann mal gesagt. So dieses, das eine Leben ist die Billardkugel, die angestoßen wird und die stößt eine andere an, die dann in eine weitere Richtung geht.
Je nachdem, aus welchem Winkel die kommt.
Genau, je nachdem, aus welchem Winkel die kommt, je nachdem, ne, vom stößt die, ist eine völlig andere Kugel und die hat einen Einfluss, es gibt einen Moment des Einflusses und dann geht es weiter irgendwie. Ne? Also.
Genau, und wir sind eigentlich sozusagen immer in so einem Daseinskreislauf, immer von einem Leben zum nächsten und dann ist natürlich auch unser Streben nach Erleuchtung, das zieht sich auch über ganz viele verschiedene Leben. Und dann ist so eine Sache, dass natürlich der Buddhist an sich sozusagen an sich versucht, Erleuchtung zu erlangen, weil sobald man Erleuchtung erlangt hat, schafft man kein neues Karma. Das heißt, man bricht aus diesem Erleuchtungskreis, also aus diesem Daseinskreislauf aus und wird sozusagen nicht wiedergeboren. Das heißt, man leidet nicht weiter.
Kann aber nicht mehr die neuen Star Wars Filme sehen.
Genau.
Das ist ja die Frage, will ich das überhaupt?
Will ich das überhaupt? Das ist, glaube ich, auch was glaube ich, damit zu tun hat, so bin ich schon reif für Erleuchtung? Ich weiß nicht, also ich denke, weil unsere Welt natürlich auch nicht so leidbelastet ist, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, wann so diese ganze Erleuchtungsgeschichte für uns nicht leidbelastet ist, für alle. Aber ich meine, wir leben hier im Westen und natürlich haben wir unser Leiden und natürlich, ne, es gibt Krankheiten, es gibt Tod, es gibt ja alles, ganze Palette. Trotzdem geht es uns aber noch relativ gut. Also ich muss nicht jeden Morgen um mein Essen bangen und meine Existenz irgendwie versuchen zu erhalten. Ne? Also da gibt es halt irgendwie ganz andere Geschichten, gerade auch im 2500 Jahre in Indien. Wo Leben vielleicht auch einfach nochmal eine Nummer härter war und wo die Leute vielleicht gesagt haben, boah, ne, wäre schön, aus dem Kreislauf dieses Leidens rauszukommen.
Also meint ihr, dass man quasi, der Leidensdruck muss groß genug sein, damit man überhaupt erleuchtet werden möchte? Es gibt, glaube ich, dieses Beispiel, der Mönch, der den Schüler unter Wasser drückt und dieses Gefühl, dass man hat, dass man diesen Atemzug, man muss die Erleuchtung so sehr wollen wie dieser Atemzug, den man dann will, wenn man dann wieder nach oben kommt. Also dass es wirklich sozusagen so schlimm fast schon erstmal sein muss. Oder weil das ist auch, sagen wir mal, so ziemlich krasse Haltung, so ein bisschen. So nach dem Motto, okay, Erleuchtung interessiert mich erst dann, wenn dieses Leben hier auf dieser Erde so unerträglich geworden ist.
Ich glaube, sonst würde ich ja auch nicht praktizieren, weil ich mag mein Leben eigentlich ganz gerne. Ich glaube, das Ziel der Erleuchtung steht ja nicht diesem Weg entgegen. Ne? Also wir sind dann so zielfixiert auf dieses, dieser Zustand, die Erleuchtung, also irgendwas, wie wir ja eh schon gar nicht verstehen können. Ne? Also wir reden ja dann ständig über irgendwas, wo wir sagen, ja, so richtig wissen, was dann ist, tun wir auch nicht. Ne? Und anstatt uns mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen, was ja der eigentliche Kern im Buddhismus auch ist, genau. Immer im präsent zu sein, im jetzigen Augenblick. Und diesen Weg, den kann ich halt, da habe ich halt so viel Einfluss drauf, den kann ich so gestalten. Und das ist auch, also wo man halt merkt, also jeder, der meditiert und der sich beschäftigt, merkt ja, es ist ein Wachstum möglich. Ich verändere mich. Und ich glaube, dass wir schon auch sowas in uns haben, so eine Intuition, nenne ich das mal. Im Buddhismus heißt das Shraddha. Das könnte man übersetzen als gläubiges Vertrauen. So dass das ist die Richtung, in die ich mich entwickeln will. Also als ich damals im Yoga angefangen habe, die ersten Male irgendwie was zu merken, was da so los ist, dann war das wie so ein Aha, wie so ein, ja, so eine Mini-Einsicht. So, ach, das geht auch. Ja, also so geht, in die Richtung möchte ich. Und das unterscheidet sich von der Gier, das will ich haben. Das ist ja schon ein ganz anderes Gefühl, aber jeder, der so ein bisschen spirituell da schon Erfahrung hat, der wird das kennen, dieses Gefühl von Intuition, von in diese Richtung möchte ich mich bewegen, denn da vertraue ich drauf, dass das die richtige Richtung ist. Und da muss ich gar nicht blind vertrauen, sondern ich würde es ja ständig überprüfen können.
Ich glaube, das macht ja auch einen echten spirituellen Pfad aus, dass er halt diesem Tests auch besteht. Also, dass es eben nicht nur Dogma ist. Ich glaube, es dann nur blindes Vertrauen ist, Dogma, kann man es, glaube ich, auch vergessen. Aber sobald das sich wirklich bestätigt und egal welcher Pfad das ist, das ist ja für jeden Menschen anders und für jeden Menschen gibt es den einen. Die Wege führen nach oben. Und das ist ja so, finde ich gut.
Genau, diese viele Wege, das ist im Buddhismus, sagt man auch schon, die Erleuchtung, das ist so wie der Mond und viele Finger zeigen auf den Mond. Aber nur ein Idiot guckt den Finger an.
Ne? Richtig, also, genau.
So, das ist so,
der Weg ist in dem Sinne nicht das Ziel, muss man sagen.
Ja.
Obwohl er das Ziel
Obwohl
ist.
Obwohl er zum Ziel führt.
Genau,
aber wenn wir uns nur mit dem Ziel beschäftigen, kommen wir in den Weg nicht weiter.
Und wenn man nur den Finger anguckt, dann kommen wir nie zum Ziel. Also beides ist wichtig.
Beides
zusammen.
Genau, beides ist wichtig.
Und wir haben ja nicht dann die Qualitäten von Erleuchtung, erst wenn wir Erleuchtung erlangen, sondern wir entwickeln die ja dahin. Das heißt, allein schon auf dem Weg dorthin merken wir vielleicht so nach ein paar Jahren Meditation oder vielleicht schon nach 8 Wochen gibt es eine Studie, dass da schon positive Effekte nachweisbar sind, dass wir wirklich merken, das tut mir schon so gut und ich bin auch komme viel besser mit anderen Menschen klar, dass wir einfach merken, schon einfach Erleuchtung als Ziel sehen, aber einfach die ganze breite Handlungsmöglichkeiten, die wir haben im Hier und Jetzt, darauf liegt im Buddhismus halt sehr der Fokus, also wirklich diese Achtsamkeit genau im Moment zu sein.
Ja, vielleicht ist die Erleuchtung ja auch gar nicht unbedingt ein Punkt in der Zukunft, sondern eigentlich etwas, was jetzt stattfindet, was wir nur immer besser sehen können. Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie eine schwarz angemalte Brille habe und ich kratze mir immer ein bisschen davon ab, immer mehr und immer mehr, und irgendwann gucke ich mal durch, dann hat sich ja an dem, was ich sehe, gerade nicht unbedingt was geändert, aber mein Blick
hat weiter
genau.
Ich finde es auch interessant, dass, ich meine, klar kann man so sehen, nach 8 Wochen, nach 6 Monaten, nach einem Jahr ändere ich Dinge. Aber es ist nicht immer nur so, dass man sagt, oh, mein Leben wird immer toller. Sondern ich weiß, ich meine, ich habe auch echt zu kämpfen gehabt mit bestimmten Dingen, wie Freundeskreise oder sowas. Ne? Ja. Wo ich dann am Anfang festgestellt habe, so, boah, irgendwann, was habe ich mit was für Leuten hänge ich eigentlich rum? Und will ich das jedes Wochenende nur Party und Saufen und alle sagen so, ja, Job muss sowieso nicht so toll sein, ne? Und Massenfaust in der Tasche und diese ganzen tollen Sprüche, denen man so aufwächst. Dann irgendwann zu überlegen, tut mir das gut? Und zu merken, irgendwie entferne ich mich von denen. Und das ist erstmal gar nicht angenehm. Dann steht man da plötzlich alleine und fühlt sich wie in so einer Nussschale auf dem Ozean und denkt sich, verdammte Scheiße, wie habe ich mich eigentlich hier rein katapultiert? Dass ich da nicht mehr hin zurück will, steht eigentlich außer Frage in dem Moment. Das ist so dieses gläubige Vertrauen, dass der Weg, also schon zu merken, ich bin in der richtigen Richtung, aber es, ist manchmal echt auch nicht einfach. Ne? Also man kämpft viel mit sich selber auch und merkt so, naja, ich muss mich bewegen, ne? Ich muss mich verändern und verändern heißt auch, da bröckelt manchmal was und das kann schmerzhaft sein.
Da fehlt was weg, ja klar.
Da gibt es Veränderungen, die auch nicht immer alle so easy zu nehmen sind.
Ja, ich meine, ich glaube, die Anhaftungen finden ja auf so vielen Ebenen statt, also im Äußeren, im Inneren, was man von sich selber hält, wie man sich selber sieht, woran man glaubt, all diese Dinge. Und ich glaube, jedes Mal, wenn diese Dinge richtig angegriffen werden und abfallen, das kann schon sehr unangenehm. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass das nicht irgendwie, das wird ja oft nicht erzählt oder oft habe ich das Gefühl, kommt das nicht so rüber, dass gerade diese Meditationspraktiken auch, gerade die, ich meine, diese klassische dunkle, diese Long Dark Tea Time of the Soul oder was, also die dunkle Nacht der Seele, also wie auch immer man die bei euch jetzt nennt, weiß ich nicht, aber dieser Moment, wo ich wirklich denke, oh Gott, das ist alles schlimm, alles ist verloren, ich bin allein, keiner hilft mir und so weiter, also diese dunkle Phase, die ja auch kommt, wenn ich gewisse Phasen oder gewisse Ebenen meiner Persönlichkeit loslassen muss, dass deswegen auch Gemeinschaft, glaube ich, so wichtig ist, ne? Dass du da mit Leuten sein kannst, die sagen, pass auf, kein Problem, du glaubst jetzt gerade, das wird für immer so sein. Ich hatte das auch schon vor 3 Jahren, keine Sorge, entspann dich, ne? Oder geh da jetzt durch, kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Oder auch nicht. Ja. Also so, also das finde ich immer wichtig, dass der spirituelle Pfad ist nicht einfach nur Friede vor der Eierkuchen so, sondern er führt halt auch durch diese. Und nur dann, meiner Ansicht nach, ist er auch authentisch, weil er sich dann wirklich auch mit den Dingen konfrontiert, die du nicht sehen willst. Oder die irgendwie rauskommen, wo du denkst, das bin ja auch ich irgendwie. Oder das besser gesagt, bin nicht ich. Aber das gehört zu meiner Persönlichkeit. Das gehört
auch zu mir, genau. Ja, und es ist, wenn man sich das so anguckt, ich merke, wie ich jetzt konsumiere, wie sich das auch verändert hat und das Konsumverhalten auf allen Bereichen, dann manchmal treffe ich Leute, die sagen, boah, ist das nicht furchtbar anstrengend irgendwie. Jetzt musst du überlegen, in welchem Biomarkt und wo ist der und der hat auch nicht so tolle Öffnungszeiten wie was weiß ich, die anderen Discounter oder so. Dann macht sich das Leben gar nicht so viel einfacher irgendwie damit. Aber ich habe das Gefühl, Buddhismus hat viel mit Eigenverantwortung übernehmen zu tun. Also ich übernehme Verantwortung für meinen Handel. Und das ist ein tolles Gefühl. Das ist ein richtiges Gefühl von Freiheit. Also es ist nicht die Freiheit, dass ich 24 Stunden irgendwo in einem Supermarkt mich mit irgendwelchen doofen Sachen eindecken kann, die ich eh nicht brauche. So, oder die unethisch sind. Sondern die eigentliche Freiheit ist ja, dass ich irgendwie entscheiden kann, wohin ich mich entwickeln möchte.
Ja.
Und was tun kann, dass andere Leute irgendwie, also was positiv bewegen kann in dieser Welt. Dass ich nicht abhängig bin von diesem System, was mir einredet, wir machen, lehn dich zurück, leg dich in die Hängematte, wir schaukeln dich an und reichen dir die Drops. Sondern es ist zwar Arbeit, aber es ist schön, es macht Spaß. Ne? Also Passivität wird uns immer als so erstrebenswert angedreht, aber ist es eigentlich nicht. Ich finde aktiv sein wesentlich erstrebenswerter.
Ja. Und dann wahrscheinlich auch daran wiederum nicht angehaftet zu sein, ne? Dass man, wenn man nicht aktiv sein kann, nicht bekloppt wird, sondern sagt, jetzt kann ich gar nicht aktiv sein.
Da kann ich gar nicht mehr passiv sein. Situationen so hinzunehmen, wie sie sind, wenn sie nicht änderbar sind. Ja, klar.
Ja. Super. Ich weiß nicht, hast du da noch auf deiner Liste was? Oder?
Nee, wir haben unheimlich vieles hat sich so im Gespräch geklärt. Und, vielleicht ist das jetzt schon zu spät, aber beim Buddhismus ist ja eigentlich so die Eckpfeiler sind ja die 4 edlen Weisheiten. Darüber haben wir so konkret noch gar nicht gesprochen. Vielleicht, das ist
ja. Nicht, waren aber schon da
drin. Ja, waren da drin.
Also, das alles nicht. Alles Leben nicht. Ist Leiden war das erste.
Alles Leben ist Leiden, genau, dann.
Es gibt die Ursachen für das Leiden.
Das waren diese, hat man die 3 Wurzelgifte, die heißt Verblendung. Ja,
genau.
Es gibt einen Weg aus dem Leiden raus, also wir können uns vom Leiden auch weg. Also es gibt einen Weg.
Ja.
Der 4. Wahrheit ist, der Weg raus ist der 8-fältige Pfad.
Ach so, okay.
Und das wäre jetzt ein bisschen, das wird wahrscheinlich jetzt, knapp.
Es gibt ja auch immer noch für alle interessierten Leute Wikipedia und ganz viele Bücher. Wir wollen ja auch gleich noch, dass ihr auf eure Website und so hinweist. Und also was ich toll finde, ist immer, wenn, also tatsächlich seid ihr der erste richtig traditionelle Pfad, glaube ich, den wir jetzt mal so im Detail besprochen haben. Also wenn ich so in unserer, wir haben das ja so mehr oder weniger spontan angefangen, diesen Podcast, und eigentlich sollte man sich ja wenigstens mal mit den großen spirituellen Pfaden beschäftigen. Jetzt haben wir mit Buddhismus mal angefangen, mal gucken. Man muss ja auch die richtigen Leute finden und gerade, weil es ja eben so viele verschiedene Strömungen gibt und also da müssen wir mal schauen. Aber ich fand das toll, dass ich persönlich, ich habe mit Buddhismus selber nicht viel zu tun gehabt, aber ich bin auf dem Sufi-Weg, das ist Islam, und ich habe jetzt nichts, aber nicht einen einzigen Satz gehört, wo ich nicht sofort zustimmen würde. Und das finde ich halt das Tolle, ne? Also, dass man sieht, okay, weil diese ganzen Unterscheidungen zwischen den Pfaden auch, die machen irgendwelche Leute. Und ja, irgendwann behaupten diese Leute auch, diese Unterscheidungen sind so wichtig. Und sind sie gar nicht. Und sie sind auch nicht da. Sie sind Illusionen. Es gibt keine Unterscheidung. Und ich fand das toll, jetzt zu sehen. Also das fand ich jetzt für mich als persönliche Reflexion aus diesem Gespräch, fand ich toll. So, ja, klar, das sehe ich genauso. Ja. Und ich habe es auf einer ganz anderen Weise gelernt, mit ganz anderen Worten, mit ähnlichen, aber auch im Detail anderen Ritualen. Aber ne, who gives a shit? Das ist eigentlich gar nicht wichtig. Und das finde ich halt so super, dass man das jetzt auch nochmal sieht. Und ich hoffe, dass wir das so mit, das ist ja auch das Ziel unseres Podcasts, immer wieder zu sagen, Leute, es gibt viele Wege, jeder Weg ist okay, aber ne, alle Wege sind okay, irgendwo. Bleibt bei einem, ist vielleicht besser, als immer zu springen, aber trotzdem ist das...
Ja, das ist, glaube ich, was wichtig ist, genau. So, also sich schon auszuprobieren und zu gucken, was spricht mich an. Ne? Also,
ja, genau.
So wie das Rainer und ich beschrieben haben, so dieses, mein Herz, irgendwas fühlte sich da, also irgendwas fühlt sich angesprochen, irgendwas, es gibt eine Resonanz zum Buddhismus. Und das hätte mir vielleicht in einer anderen Zeit, in einem anderen Leben, was weiß ich, mit einer anderen Sache passieren können. Also das will ich gar nicht irgendwie sagen, ne? Sondern es gibt jetzt, das ist jetzt das, wo ich merke,
da entscheide ich mich. Und ich glaube, das ist halt der Vorteil auch unserer Zeit und unserer Welt, dass wir die Freiheit haben. Ich sag mal, vor 300 Jahren wären wir jetzt alle Christen. Ja. Dann kämen wir gar nicht auf die Idee, irgendwas anderes zu sein. Und wären wahrscheinlich auch der Ansicht, wenn wir auch nur darüber nachdenken würden, was anderes zu sein, wären wir schon der Hölle verschrieben oder so. Und wir sind heute in einer Zeit, wo wir wirklich zumindest diesen Schritt des Aussuchens selber machen können. Mhm. Ich glaube, wichtig, genau das, was du sagst, also dieses Dabeibleiben, auch gerade dann diese ganzen unangenehmen Aspekte durchzuarbeiten, weil da ist, glaube ich, die wirkliche Arbeit. Ne? Und dann auch zu sagen, ja, bleibe ich jetzt dabei, obwohl ich es jetzt gerade scheiße finde, ne, hier zu sitzen und was erzählt mir der da überhaupt und was ist da für ein Quatsch.
Das ist die Spiegelseite von der Zeit. Ne? Also es ist die andere, die schlechtere Seite von der Zeit ist, wir haben diese Freiheit und deswegen neige ich dazu, ziemlich schnell alles über den Haufen zu schmeißen, wenn es schwierig wird.
Richtig.
Also sobald ich auf alte Muster treffe, tschüss, ich gehe mal woanders hin, das ist nichts für mich hier.
Ja, das beste Beispiel ist eine Beziehung. Ich meine, früher blieb den Menschen meistens nichts anderes übrig, als in ihrer Ehe zu bleiben. War jetzt auch nicht optimal, will ich nicht beschönigen. Hatte vielleicht den einen Vorteil, dass man das machen konnte. Nämlich dann die in guten und in schlechten Zeiten, wie man das ja immer in der Kirche sagt, bei der Heirat, ne? Bei der Hochzeit heißt das. Auf der anderen Seite, klar, ist es natürlich auch toller, dass heute die Leute ein bisschen mehr Freiheit haben und wenn es dann gar nicht mehr geht, sagen können, tschüss oder so. Ne? Ja. Aber
das immer mit Bewusstsein zu tun und nicht von seinen alten Mustern
zu lenken. Ja, zu gucken, warum ist es jetzt tschüss, ne? Und muss ich jetzt vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, ich bleibe jetzt bei der Sache dabei und warte jetzt mal und gehe da mal durch und guck mal, ob dieses Negative sich vielleicht auflöst.
Ja, und das, was ich dann auch mache, ist dann einfach zu gucken, dass ich jetzt nicht sage, so, jetzt bin ich Buddhist, jetzt muss ich Buddhismus gegen alle verteidigen, sondern der Dalai Lama hat das so schön gesagt, er sieht sich einfach als einer von 7 Milliarden Menschen. Und das ist immer so das Wichtige wieder, dass wir dann nicht auch sozusagen uns damit so sehr identifizieren und da wieder unser
Selbst richtig
genau, aufbauen.
Du baust dein Ego dann als Buddhist.
Ja, genau.
Und ich meine, 7 Milliarden Menschen, also wahrscheinlich könnten wir 7 Milliarden Episoden machen von unserer...
Wahrscheinlich.
Ja.
Also kann man glaube ich abschließend sagen, hier diese eine klassische Frage, was ist Buddhismus? Ist es eine Religion? Ist es eine Therapie? Oder ist es ein Lebensstil? Es ist alles. Es ist ein Weg. Genau.
Das Problem ist ja auch noch wiederum, was heißt überhaupt Religion? Was ist das überhaupt? Aber das ist heute nicht das Thema. Aber ich glaube, das ist ja, es ist immer wieder diese Worte, ich hänge mich immer an diesen Worten auf, gebe ich zu, weil ich immer denke, ja, wenn wir das eine Religion, dann sind wir keine Religion. Gibt es Gott oder nicht Gott? Die Leute vergessen immer erstmal zu definieren, was meinen wir denn alle damit? Also jeder Mensch meint ja was anderes damit. Und vielleicht stellt man sogar fest, ja, wenn du das so siehst, dann ja. Und es geht jetzt mir auch nicht darum, zu sagen, Buddhismus ist eine Religion, darum geht es mir nicht. Aber einfach nur zu sagen, okay, man muss sich nicht immer abgrenzen. Das ist ja auch wieder nur ein Abgrenzen, dann grenzen wir uns wieder ab. Und für viele Leute ist das dann ja oft so, dass, das ist ja besser, wenn das keine Religion ist. Warum? Ich meine, Religion ist auch nett, wenn sie nicht gerade bekloppt ist oder so. Ja. Ne? Und es liegt ja an uns, was wir daraus machen.
Ja.
Ich meine, Ja, vielleicht abschließend, sag doch noch mal ganz kurz, wenn jetzt Leute, die unseren Podcast gehört haben, sagen, das interessiert mich, da möchte ich vielleicht auch mal hin. Gerade Leute, die jetzt im Umkreis von Essen wohnen, die können ja sogar direkt zu euch kommen. Sagt mal, wo wir hier genau sind, wie sie euch finden können. Gibt es eine Website, Facebook, was auch immer?
Ja, also klar, auf Facebook, Buddhistisches Zentrum Essen. Einfach so googeln, suchen, wie auch immer das da funktioniert. Und ansonsten gibt es die Internetseite von hier, von dem Essener Zentrum, ist buddhistisches-zentrum-essen.de. Genau. Ansonsten kann man auch bei Google Triratna eingeben und dann kommt man auf so über Websites, so genau, die dann, wo man auch nach England oder Deutschland, also da gibt es dann noch viele andere Unterwebseiten und ja, Meditationshäuser,
Auszeiten. Vielleicht sollte man auch erwähnen, wir hatten da vorhin ganz kurz drüber gesprochen, es gibt doch diese eine Webseite.
Ja, genau, freebuddhistaudio.com.
Genau.
Da sind kostenlose Vorträge auch und geleitete Meditationen, die man auch runterladen
kann. In Englisch, Deutsch, Französisch.
Ja, wir verlinken natürlich zu all den Sachen auch auf unserer Webseite, ne, die Shownotes, da kann man dann auch genau gucken. Vielleicht machen wir auch nochmal. Ich weiß, gibt es ein Buch irgendwie, was hier für euch besonders empfehlenswert war, jetzt zum Thema, wo ihr sagtet, das war für mich so ein ganz Schlüssel, weil es gibt ja gerade zum Buddhismus auch.
Oder jetzt gerade aktuell, ich meine, es gibt ja Milliarden von buddhistischen Büchern.
Deswegen sage ich ja, manchmal gibt es ja so das eine, wo man sagt, das hat mich total berührt oder das war für mich so ein Schlüssel.
Ja.
Wenn nicht so. Also eins der ersten Bücher, die ich gelesen habe, war von einem tibetischen Mönch und das Buch heißt Buddha und die Wissenschaft vom Glück. Und da geht er sehr auch über die westliche Sichtweise auch ran, über die Wissenschaften. Und der hat auch selbst beim Mind and Life Institute in den USA mitgewirkt und auch war auch selbst ein Kernspintomographen. Also wer so mehr dieses theoretische Herangehensweise und diese Parallelen zur westlichen Welt haben will, da kann ich das Buch sehr empfehlen.
Das wäre natürlich auch nochmal ein super Thema, das haben wir jetzt heute ein bisschen ausgeklammert, ne? Was sie ja anfangs auch schon mal sagte, die Wissenschaft, die holt jetzt so langsam auf. Ne? Und das finde ich natürlich auch super spannend und gerade die buddhistischen Leute haben da, glaube ich, relativ viel auch Forschung gemacht, wenn ich das richtig sehe. Wenn man meistens irgendwelche Mönche, irgendwelchen Kernspintomographen sieht, dann sind das meistens buddhistische Leute, habe ich das Gefühl, die da irgendwie Mönche, die da meditieren. Ja. Aber das finde ich auch noch ein spannendes Thema, aber das ist gut, dass du darauf hinweist, weil vielleicht ist es noch mal für eine andere Episode noch mal spannend.
Ja, ich habe noch, das fiel mir gerade so ein, das war auch eines der ersten Bücher, die ich so gelesen habe, von Silvia Wetzel heißt sie, glaube ich. Hoch wie der Himmel, tief wie die Erde, Meditationen zu Liebe, Beziehung und Arbeit. Also das ist ein sehr gutes Buch mit viel Übungssachen auch, also immer so Übungsfragestellungen. Und ich habe das in der letzten Zeit öfters mal zur Vorbereitung benutzt, wenn ich meine, wir haben so junge Leute-Gruppen hier einmal im Monat und dann habe ich das so zur Vorbereitung benutzt, weil das sehr, ja, sehr basic, aber trotzdem immer noch was, wo ich denke, so könnte ich das auch mal sehen. Also,
Hört sich spannend an.
Schönes Buch.
Jo, super.
Ja.
Sehr ausführliche Bibliothek gibt es ja auch. Also wenn ihr mal hier hinkommt, Hörer.
Genau, auf eurer Webseite kann man dann auch sehen, ihr bietet viele Programme an. Einführungskurse in Meditation und Buddhismus, das finde ich spannend.
Offene Abenden, wo man einfach so vorbeikommen kann, ist auch komplett kostenlos.
Selbst
das Handy finanziert sich hier über Spenden.
Wenn das auf dem Donnerstag, wir haben das immer Donnerstagabend, ist offener Abend. Und wir sagen, selbst wenn das am Heiligabend ist oder sonst was.
Ja.
Ne? Also ich meine, die gibt es ja bei uns sowieso nicht so. Es gibt dann Metta statt Lametta. Und,
jeder Tag
ist ein
Abend heilig.
Und das fängt immer um 19.15 Uhr an ungefähr. Also ist ganz gut, wenn man 19 Uhr da ist. Und dann gibt es immer eine Einführung in Meditation. Also es hat auch erstmal nichts mit Buddhismus zu tun, der erste Teil. Und im zweiten Teil gibt es dann immer noch einen Vortrag oder einen Workshop, einen kleinen. Und und alle Sachen, die wir anbieten, außer Yoga und Qigong, sind auf Spendenbasis. Also das Zentrum hier, das finde ich ziemlich beeindruckend, dass ich das erste Mal gehört habe, seit 2008 finanziert sich das komplette Zentrum auf Spendenbasis.
Und das ist ein großes Zentrum, können wir ja mal so sagen hier, weil unsere Hörer sehen es ja gerade nicht. Also viele Räume, sehr ausgeladen. Also es ist toll, wirklich schön.
Und auch einen sehr schönen Meditationsraum.
Ja, mit einem schönen Buddha.
Genau.
Das gehört.
Den wir gleich noch fotografieren.
Machst du das? Achso, ja, okay. Ja, super, dann erstmal herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Hat uns sehr viel Spaß gemacht und
mir auch.
Namaste. Tschüss.
Ja, das war Rainer und Judith vom Buddhistischen Zentrum in Essen. Roland, wie fandest du das Gespräch?
Ja, hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich fand es super. Man hätte jetzt natürlich auch noch mehrere Stunden sitzen können. Wie üblich sind diese Themen ja immer so ein Fass ohne Boden. Ich meine, unser ganze Podcast ist ein Fass ohne Boden, deshalb sind wir auch immer so lang. Tut mir leid, aber ihr könnt ja auch mal eine Pause machen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir uns dafür entschuldigen müssen. Das ist schon sehr, sehr umfangreich immer. Aber du hast natürlich recht, wir haben natürlich nur die Spitze des Eisbergs, des buddhistischen Eisbergs angekratzt. Und vielleicht kann man ja nochmal die beiden nochmal als Gäste einladen und da, ich bin mir sicher, da hätten die Lust zu.
Das glaube ich auch. Und falls jetzt einer von euch Hörern oder Hörerinnen auch noch Fragen habt oder irgendwie zu diesem Gespräch irgendeinen Kommentar habt oder so, dann schickt uns den ruhig. Hat er eingangs unsere Kontaktmöglichkeiten schon erwähnt, weil das ist ja auch immer gut für uns zu hören und zu lesen, was denn vielleicht wir verpasst haben, was wir eurer Meinung nach vielleicht auch irgendwie falsch gesagt haben oder erzählt haben oder gefragt haben. Und das kann man dann ja zum Beispiel bei einer weiteren Gelegenheit mit den Gästen korrigieren oder eben ergänzen. Genau, das wäre doch super.
Genau. Ganz genau. Des Weiteren haben wir die Adresse vom Buddhistischen Zentrum in Essen haben wir natürlich auf unserer Webseite, sowie auch die Buchtipps, die beiden hatten. Und ja, wie gesagt, in jeder größeren Stadt gibt es ein buddhistisches Zentrum und da werden meistens die Kurse umsonst an, da kann man halt gratis dran teilnehmen, das ist eine tolle Sache, also Meditationskurse oder auch Buddhismus, so Beginner. Kurse, sage ich jetzt mal, die sind meistens gratis und ich...
Wie dieser Podcast übrigens auch.
Ganz genau. Genau.
Alles umsonst, kostet alles nichts.
Ja.
Außer alles. Leider kostet im Endeffekt alles.
Ja.
Das ist der kleine Haken in der Sache.
Genau.
Aber egal, bis dahin ist billig.
Ja.
Umsonst.
Also genau. Ich hatte auch einen riesigen Spaß. Ich habe da lange drauf gewartet, auf die Möglichkeit zu haben, mal mit zwei echten Buddhisten zu sprechen und ich fühle mich der ganzen Sache schon sehr hingezogen und werde da bestimmt auch mal an so einem Meditationskurs teilnehmen und so.
Ich wollte sagen, du wolltest doch da mal hingehen,
auf oder? Jeden Fall. Also das Angebot, was sie in Essen anbieten, das werde ich auf jeden Fall wahrnehmen und freue mich da auch schon drauf. Also Judith, Rainer, bis bald.
Seid gewarnt.
Seid gewarnt.
Der Gary, von dem gibt es kein Entrinnen.
Nee.
Vor uns auch nicht. Wird zwar jetzt wie üblich ein paar Wochen dauern, bis die nächste Folge ist die Folge 23. Das ist ja in der Illuminaten-Mythologie eine sehr wichtige Nummer. Vielleicht sollten wir dazu was erzählen. Nächstes Mal fällt mir gerade ein.
Vielleicht sollten wir einen Illuminaten einladen, so einen Freimaurer.
Ein Illuminaten. Also falls irgendein Illuminat uns gerade zuhört, dann vielleicht kann sich ja bei uns melden, wer bräuchte noch Gäste für die Folge 23. Falls nicht, erzählen wir irgendwas.
Genau. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für Gäste oder für Themen, immer her damit.
Genau. Und wir haben ja auch schon ein paar bekommen, wir sind da auch dran. Nicht, dass ihr denkt, wir ignorieren das.
Nee,
ja, andere genau. Wissen, von wem wir reden. Aber das braucht ja alles seine Zeit. Und,
genau, wir haben ja auch noch einen Job nebenbei. Und,
und man muss ja auch noch Fernsehen.
Genau.
Und Filme gucken und Videogames machen, Comics lesen. Also ich meine, Entschuldigung.
Ja.
Wann soll man da sich noch um Gäste kümmern? Also, das ist ja völlig unmöglich. Und Däumchen drehen ist auch noch wichtig. Meditieren sollte man bei Gelegenheit nochmal.
Ja.
Kind und Kegel versorgt werden. Ach ja. Gott, der Tag hat nur 24 Stunden, ich sage es euch. Genau.
Ja. Ja gut, okay, das war's dann. Dann würde ich sagen...
Ja, sag mal.
Boah, was ist denn hier los?
Was
geht gerade die Welt unter.
Was war das denn?
Ja, es ist ein riesen Donner hier plötzlich.
Ein Donner.
Aus heiterem Himmel.
Naja, ist nicht also schlimm. Gut, bei Gary ist gerade
die Welt unter.
Das
kommt aber gleich rüber, Roland.
Also, dann kann ich mich jetzt schon mal warm anziehen, beziehungsweise hoffen, dass wir noch eine Folge 23 aufnehmen können.
Genau.
Sonst ist das Thema von dieser Folge Armageddon, das Ende der Welt, eine sehr kurze Episode. Damit ist es zu Ende. Genau. Okay, ich sag mal, viele Grüße.
Alles Gute auch beruflich.
Friede sei mit euch.
Namaste
und tschüss.